ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren und natürlich auch für alle interessierten Männer. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell und die Expertin an meiner Seite ist Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin aus Hamburg, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Schön, dass Sie wieder dabei sind, Frau Schaudig. Hallo nach Hamburg.
Ja, hallo liebe Frau Simonsen.
Heute wollen wir uns ja über das Thema Ernährung und Nährstoffe unterhalten und dazu haben wir uns eine Expertin eingeladen. Ich begrüße Professor Birgit Christiane Cyriax recht herzlich. Schön, dass Sie sich für heute Zeit genommen haben.
Ja, ich bin gern dabei und freue mich.
Und bevor wir loslegen, will ich Sie noch mal kurz vorstellen. Professor Birgit Christiane Cyriax ist Ernährungswissenschaftlerin und lehrt und forscht an der Uniklinik Eppendorf in Hamburg. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt sind Ernährung, Lebensstil und Prävention chronischer Erkrankungen sowie die Frauengesundheit in den verschiedenen Lebensphasen. Sie ist langjähriges Mitglied der Deutschen Menopausegesellschaft und sie sagt, unser Ziel ist es, in einigen Jahren eine speziell auf jeden Menschen abgestimmte Ernährungsberatung machen zu können. Das ist Zukunftsmusik, Frau Cyriax. Heute wollen wir uns über die Frauen in den Wechseljahren unterhalten. Zunächst würde ich gern von Ihnen wissen, warum wir eigentlich in dieser Lebensphase ein bisschen genauer auf unsere Ernährung schauen sollten.
Das ist natürlich eine total gute Frage. Einerseits ist natürlich so, dass mit steigendem Alter auch eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht für viele chronische Erkrankungen, zum Beispiel Herzinfarkte, Schlaganfälle, auch Krebserkrankungen. Das ist Teil eines natürlichen Alterungsprozesses, das heißt, gilt auch für Männer. Für die Frauen kommt aber dazu, dass mit Einstieg in die Wechseljahre eben ein gewisser natürlicher Schutz wegfällt. Und das hängt damit zusammen, dass eben die Östrogenspiegel sinken. Und das ist eigentlich lange Jahre, über die Dekaden vorher, ein Vorteil gewesen für die Frauen, weil das verschiedene Faktoren günstig beeinflusst. Und dieser Schutzfaktor fällt weg. Und dann ist eben umso entscheidender, was kann ich denn tun, was kann ich selbst tun mit meiner Ernährung, natürlich auch körperlicher Aktivität, um diesem steigenden Risiko entgegenzuwirken. Und da gibt es einiges.
Und es ist tatsächlich so, dass wenn wir jünger sind, uns sozusagen die schlechten Gewohnheiten, Essensgewohnheiten oder auch, dass wir nicht zum Sport kommen, dass uns das unser Körper besser verzeiht. Ja,
ja, das könnte man so ein bisschen vermuten. Letztendlich ist es auch so, dass in jüngeren Jahren manche Dinge nicht so zum Tragen kommen. Aber zum einen ist es schwer, Lebensstil dann erst ganz spät zu ändern. Ich bin damit groß geworden. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass je länger Risikofaktoren schon bestehen in jüngeren Jahren, dann mit fortschreitendem Alter schlagen die erst recht zu Buche. Und manche Risiken als Frau, die nehme ich schon mit, zum Beispiel im Rahmen von Komplikationen, die im Schwangerschaftsverlauf auftreten können, zum Beispiel ein Gestationsdiabetes, ein Schwangerschaftsdiabetes. Das bedeutet nämlich, dass ich später als Frau, auch wenn nach der Geburt alles wieder in Ordnung ist, was den Blutzuckerspiegel betrifft, ein deutlich höheres Risiko habe, langfristig einen Diabetes zu entwickeln. Und gerade diese Frauen, da kommt es dann wirklich drauf an, auch durch Lebensstilmaßnahmen zum Beispiel gegenzusteuern. Deswegen ist nicht alles egal in den jungen Jahren.
Frau Schaudig, inwieweit beschäftigt Sie das auch in Ihrer Praxis, also dieses Thema Lebensstil, Hormone, Gesundheit?
Naja, das beschäftigt uns natürlich sehr, weil wir natürlich um das, was Frau Cyriax gerade gesagt hat, auch Bescheid wissen. Und ich habe das eigentlich ganz hübsch gefunden, Birgit, dass du das so erwähnt hast als Art Schutz der Östrogene und dieser Schutz, der jetzt wegfällt. Das kann man schon, glaube ich, in vieler Hinsicht so sagen. Ich finde, ernährungsmäßig spielt vermutlich auch insbesondere der Einfluss auf den Glukose-Insulin-Stoffwechsel eine Rolle. Denn da wissen wir, dass der Wegfall des Östrogens zum Beispiel die Insulinresistenz verschlechtert oder schlimmer macht. Und das ist zum Beispiel was, wo man dann auch nochmal gezielter ansetzen kann. Für uns in der Praxis ist gerade die Lebensmittel nochmal so ein Zeitpunkt, wo wir sagen, die Frauen sollen mal so in sich gehen und sich überlegen, okay, ich habe jetzt jetzt noch vielleicht 30, vielleicht 40 Jahre vor mir? Und wie will ich das gestalten, um möglichst gesund auch dieses Alter zu erreichen? Und da kommt dann Frau Professor Cyriax ins Spiel, die nochmal auf die Ernährung hindeutet. Und wir sagen dann immer, es ist nie zu spät. Klar ist es besser, man fängt damit mit 20 an. Bin ja eh der Meinung, es müsste als Unterrichtsfach in die Schule kommen. Birgit, da bist du sicher auch meiner Meinung vermutlich.
Auf jeden Fall.
Ja,
auf
jeden Fall. Aber da haben wir tatsächlich noch eine Flanke. Aber ich denke mal, gerade die Menopause mit dem Wegfall des Östrogens sollte unbedingt ein Zeitpunkt sein, wo man darüber besonders nachdenkt.
Ist ja auch oft eine motivierende Situation, ne? Wo man sich der Tatsache bewusst wird und dann vielleicht auch durch Gewichtsanstieg andere Parameter das mehr in den Vordergrund rückt oder durch Wechseljahrsbeschwerden natürlich auch und sagt, so, was mache ich denn jetzt? Was kann ich denn selbst tun?
Dann kommen wir mal zu dem, was können wir selbst tun? Was sind so die klaren Empfehlungen, die Sie geben würden?
Also was die Ernährung betrifft, ein Parameter ist ja letztendlich Beeinflussung im gewissen Ausmaß des Körpergewichts. Und da kann man natürlich drüber diskutieren, muss man immer abnehmen. Wenn ich nicht übergewichtig bin, sowieso nicht. Wenn ich übergewichtig bin, hängt so ein bisschen vom Ausmaß des Übergewichts ab, habe ich vor allen Dingen eine zentrale Adipositas, das heißt zu viel Fett im Bauchbereich, das ist nämlich ganz anders zu werten. Und genau dieses Risiko steigt auch nochmal durch den Wegfall der Östrogene. Und letztendlich ist auch schon gut, wenn ich nicht weiter an Gewicht zunehme. Das würde nämlich passieren, wenn ich so gar nicht darauf achte. Also wenn ich weiter esse wie vorher und mich gar nicht bewege oder nicht mehr bewege als vorher, dann verzeichnen wir alle einen automatischen Gewichtsanstieg. Und gerade eben dieses Bauchfett ist ungünstig. Dann geht es noch ein bisschen um die Ernährungsqualität. Kohlenhydrate eher moderat, da kommt es aber sehr darauf an, wenn die komplex sind, viele Ballaststoffe, ist es natürlich total günstig. Wir hatten das Stichwort Insulin gerade, Diabetesrisiko. Ballaststoffe machen Sättigung, ist auch gutes Futter für die Bakterien. Die Proteinzufuhr ist auch notwendig, wir brauchen aber keine starke erhöhte Proteinzufuhr. Das wird auch manchmal fälschlicherweise vermittelt, wenn es um Muskelmasse und sowas geht. Da sind Proteine wichtig, aber Bewegung ist mindestens ebenso wichtig. Und auch bei den Fetten sind eben eher, ja, ungesättigte Fettsäuren sind eben günstiger. Letztendlich eher eine pflanzlich basierte Kost, das können wir ja gerne später nochmal diskutieren. Und dieses Thema Körpergewicht hängt natürlich unter anderem auch mit körperlicher Aktivität zusammen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man auch nicht vergessen darf.
Ich will es nochmal kurz zusammenfassen. Also mehr Gemüse oder Obst, als man vielleicht davor die Jahre gegessen hat, dafür weniger Kohlenhydrate und vor allen Dingen keine tierischen Lebensmittel. Ist das so der Kern?
Ja, das ist schon eine Kernbotschaft. Also wir haben gesehen, dass pflanzlich basierte Ernährung, und da sind wir weit weg, die Frauen sind zwar im Schnitt besser im Ernährungs- und teilweise auch sonstigen Gesundheitsverhalten, aber vor allen Dingen bei der Ernährung. Aber so die deutschen Daten so im Erwachsenenalter zeigen halt, dass wir immer noch viel zu viel tierische Lebensmittel, Fleisch zum Beispiel, konsumieren und viel zu wenig pflanzliche Kost. Das schafft teilweise nur ein Drittel der Männer und Frauen, das ist nicht immer geschlechtsgetrennt, so annähernd die Mengen an Gemüse, ne? 3 Portionen am Tag zum Beispiel und 2 Portionen Obst, um ein Beispiel zu nennen, das überhaupt umzusetzen. Also da sind wir weit weg, da ist viel Luft. Individuell gibt es natürlich große Unterschiede. Und das ist gut fürs Gewicht, das ist gut für den Cholesterinspiegel, das ist gut für das Diabetesrisiko und hat auch, hat auch einen Einfluss auf Entzündungsgeschehen. Das ist ein weiterer Faktor.
Da kommen wir gleich nochmal dazu. Mich interessiert, ich will es immer so konkret wie möglich machen. Klar. Wenn ich sage Portion, über wie viel Gramm oder ist das eine Handvoll? Sind das 2 Handvoll?
Ja, das ist eine Handvoll. Also wenn man es in Gramm betitulieren würde, das hängt ja von Obst oder Gemüse ab. Aber wir sagen so 400, 500 Gramm Gemüse, Obst am Tag. Und das ist so eine, Portion ist so eine kleine Handvoll. Wenn man kleiner ist, ist sie eben kleiner, die Menge. Und wenn man größer ist, ist sie größer. Und das kann man sich auch gut vorstellen. Das finde ich auch nochmal sinnvoll. Wenn man so ein Tellergericht hat, dann sollte eben das meiste, was auf diesem Tellergericht zu sehen ist, wenn man sich das wie eine Torte vorstellt mit Stücken, dass mindestens die Hälfte oder eher 2 Drittel, kann man schon sagen, pflanzlich basierte Kost ist. Und dann gibt es eben dazu vielleicht noch ein bisschen tierische Lebensmittel und andere Dinge. So, also es ist schon schon ein Wechsel von dem, wie man sich vielleicht früher mal ernährt hat oder zu anderen Zeiten. So, und das bedeutet natürlich auch, ich muss schon gewaltig was machen.
Und zu den Kohlenhydraten, da lese ich auch immer unterschiedliche Sachen. Die einen schreiben, Kartoffeln ist okay, die anderen sagen, ja, aber nur Kartoffeln, die abgekühlt sind, oder die Süßkartoffel ist besser als die normale Kartoffel. Reis und Nudeln eigentlich gar nicht, und oder dann nur Vollkorn. Was mache ich mit den Kohlenhydraten?
Ja, das ist ein oder Brot. Gutes Beispiel.
Was mache ich mit Brot?
Ja, was macht man mit Brot? Also da kommen ganz viele Sachen ins Spiel. Also wenn man jetzt nur übergeordnet von Kohlenhydraten spricht, dann muss man wissen, dass es Länder auf der Welt gibt, die hatten ursprünglich 70% Kohlenhydrate in der Ernährung, also den Hauptanteil, so wie zum Beispiel Japan. Die sind damit super alt und geworden und gesund gewesen. Es kommt auf die Qualität drauf an. Und was unser Problem in Deutschland ist, oder nicht nur in Deutschland, in vielen westlichen Ländern, ist eben, dass die Hälfte der Kohlenhydrate, die wir aufnehmen, das sind eben nicht Kohlenhydrate zum Beispiel aus Hülsenfrüchten oder Gemüse oder von mir aus auch noch Vollkornbrot, sondern das sind halt Kohlenhydrate, die aus Softdrinks, Getränken stammen, die aus zuckerhaltigen Lebensmitteln oder Lebensmitteln mit Zuckerzusatz, das ist ja ganz üblich, Fructose ist ein gutes Stichwort, solange das im Obst ist, moderat, ist das alles wunderbar, da es aber zum Süßen verwendet wird, auch teilweise unter anderem anderen Begrifflichkeit, die es uns so schwer machen, das einzusortieren im Supermarktregal. Dadurch ist eben diese Zufuhr so hoch geworden. Und diese isolierten Zucker, die gehen rasch, also der Zucker wird rasch aufgenommen, geht ins Blut über, und dann haben wir eben diese Wirkung, es wird gleich massiv Insulin dann ausgeschüttet. Danach entstehen, Blutzucker sackt ab, man hat wieder Hunger und die Fettverbrennung läuft nicht so. Und deswegen sind die Kohlenhydrate ins Gerede gekommen. Ein moderater Anteil an Reis oder Nudeln, solange der Rest stimmt auf dem Teller, das stört nicht. Ein bisschen anders ist das zu beurteilen, vielleicht wenn ich wirklich schon Diabetes habe, da braucht man nochmal eine gezielte Beratung. Aber ansonsten ist das nicht das Thema. Alleine dieser Switch hin zu einer pflanzlichen Kost, der würde wahnsinnig viel machen. Kann man 5-6 Kilo abnehmen beispielsweise. Aber das ist nicht das Einzige, sondern viele andere Parameter verbessern sich.
Und Sie haben auch die Hülsenfrüchte schon angesprochen. Die haben ja nicht nur Ballaststoffe und Kohlenhydrate, sondern oft auch Eiweiß mit dabei.
Ja, genau. Die haben auch, das ist auch eine super gute Eiweißquelle. Und wir bräuchten nicht unbedingt zwingend tierische Proteine. Das ist man so gewöhnt durch einfach unsere Ernährungsweise, wenn man pflanzliche Proteine miteinander kombiniert. Kommen wir eben wieder zu, von mir aus, Kartoffeln, Hülsenfrüchten zum Beispiel oder anderen Quellen, dann kann man auch eine sehr hohe Qualität des Eiweißes hinbekommen, ja, als wenn das nur ganz isoliert ist. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Eiweiß ist generell eigentlich nicht unser Problem.
Und Sie haben schon gesagt, die meisten Kohlenhydrate nehmen wir eigentlich auf durch gesüßte Getränke oder gesüßte Lebensmittel. Das mit dem Zucker ist echt so ein Ding. Ich hatte mal eine Weile versucht, so ohne Zuckerernährung zu machen, habe mir die Lebensmittel in meinen Schränken angeguckt und dachte, okay, ich muss jetzt verhungern, weil eigentlich ist überall Zucker drin.
Ja. Das ist völlig richtig. Der ist überall zugesetzt. Das hat ja teilweise entweder Geschmack. Also wir sind ja auch so geprägt auf Süßgeschmack schon von Anfang an. Es gibt kaum Menschen, die Süßgeschmack nicht mögen. Man kann sich das natürlich auch antrainieren im Sinne von je süßer, desto besser. Ja, und umgekehrt fällt es ein bisschen schwer, wenn der Zucker dann wieder rausgenommen wird und man versucht bewusst darauf zu achten. Und das ist ein Problem. Wobei man das auch nicht immer nur durch Süßstoffe lösen kann. Auch diesen Jahr in den letzten Jahren so in den Fokus gerückt, ne? Also Süßstoffe, inwieweit die meinetwegen auch nicht so gut sind für das Darmmikrobiom als Beispiel.
Und sogar Diabetes fördern.
Ja, genau. Also auf jeden Fall ist es nicht das, was man sich davon erhofft hat. Und deswegen gilt einfach, solange diese zugesetzten Lebensmittel, solange die immer Lebensmitteln zugesetzt sind, der Zucker, ist das kritisch. Und das ist auch der Punkt, warum unter anderem verarbeitete Lebensmittel so im Fokus manchmal auch der Diskussion stehen. Je stärker verarbeitet, desto weniger Ballaststoffe, desto weniger muss ich kauen, desto schneller kann ich Mahlzeiten aufnehmen. Und es ist fast immer, um Geschmack zu kompensieren, billige Fette drin, Zucker und natürlich Salz, weil das ist das, was am Ende noch übrig bleibt quasi.
Das Problem ist ja, dass die Frauen in den Wechseljahren, und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, leichter zunehmen. Und obwohl ja die Studien alle sagen, die nehmen nicht zu, dann sitzt wieder eine vor mir und sagt, im letzten Jahr habe ich 10 Kilo zugenommen. Ich bin immer noch am Grübeln und Forschen, warum es, das trifft ja nicht alle Frauen, ne? Sondern warum es manche besonders trifft, ich weiß es nicht. Ich habe meinen Frauen früher immer gesagt, in den Wechseljahren, wenn sie das Gleiche essen wie bislang, werden sie zunehmen. Das hat was damit zu tun, dass sich der Grundumsatz verändert durch den Wegfall des Östrogens, dass auch die Muskelmasse weniger wird durch den Östrogenmangel, mehr Fett im Muskel, dann wird die Kontraktilität der Muskeln schlechter, also die können sich schlechter zusammenziehen. Da kommt ganz viel zusammen. Also wenn Sie das Gleiche essen wie bislang, werden Sie zunehmen. Wenn Sie Ihr Gewicht halten wollen, müssen Sie sich disziplinieren. Und jetzt kommt eigentlich die hässliche Botschaft, wenn Sie abnehmen wollen, müssen Sie sich kasteien. Das ist jetzt mal sehr verkürzt. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich der Punkt, auch nochmal an dich, Birgit, warum es in den Wechseljahren auch nochmal für uns als betreuende Gynäkologinnen und Gynäkologen so wichtig ist, auch die Ernährung mit einzubeziehen. Da gibt es ja ganze Programme auch von Wechseljahrsplattformen, die dann Ernährungskurse anbieten. Und ich frage mich an der Stelle immer, ich weiß nicht, ob diese Ernährungsumstellung unbedingt dazu geeignet ist, die Wechseljahrsbeschwerden zu lindern, aber wozu sie bestimmt geeignet sind, ist genau das, was du beschreibst, durch eine Umstellung auf mehr pflanzliche Kost, das machen die nämlich alle, da nimmt man natürlich auch leichter ab und es ist grundsätzlich gesünder.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Also das kann man so zusammenfassen. Und natürlich ohne, dass ich, wenn ich nichts verändere, nehme ich zu. Das ist so. Das wird auch individuell verschieden sein. Das hängt ja auch damit zusammen, dass auch jenseits der Wechseljahre der Grundumsatz unterschiedlich ist von Frau zu Frau bei gleichem Alter, gleicher Größe quasi, gleichem BMI, wenn wir das wollen, oder Körpergewicht, Entschuldigung, ist ja einfach unterschiedlich. Und manche Frauen müssen leider irgendwie mehr kämpfen. Ich glaube, es sollte auch vielleicht in Gesprächen nicht immer das Ziel sein, jetzt Gewicht zu reduzieren. Das haben die Frauen meistens selbst schon im Kopf und damit schon langjährige schlechte Erfahrungen im Zweifelsfall gehabt. Es geht ja einerseits um die zentrale Adipositas und es geht vor allen Dingen darum, also dieses Bauchfett, nicht noch weiter zuzunehmen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich das halbwegs in den Griff kriege, weil ansonsten geht der Prozess weiter. Ja, in der Regel endet er ja nicht, also im höheren Alter, dann sehr hohen Alter natürlich schon, aber ansonsten geht es weiter. Und deswegen glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Ansatz. Und diese pflanzliche Kost macht ja auch eher satt dann quasi, weil man muss ja auch was essen. Ne? Also wir wollen ja nicht alle auf in dem Sinne strengen Diäten leben. Das ist ja Blödsinn. Und die Qualität der Ernährung ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das zeigt eben auch die, würde ich mal sagen, gesamte Studienlage, dass durch Verschiebungen in bestimmte Bereiche man sehr gute Effekte erzielen kann. Mhm. Definitiv.
Mhm. Weil ich habe gerade so im Kopf, Entschuldigung, Frau Schade,
alles gut, Sie muss ja.
Das Thema Essstörungen, ne? Also die ja. Frauen so in den 40ern, die sind vielleicht froh, dass sie ihre Essstörungen von früher endlich los sind und irgendwie so ein Maß mit ihrem Körper gefunden haben. Und dann auf einmal legen die zu, obwohl die gar nicht mehr essen. Und ich glaube, das triggert natürlich dann auch dieses ganze gestörte Essverhalten. Ne? Und ja, dann ja. denen zu sagen, ja, 400 Kalorien oder was weiß ich, weniger.
Genau, vielleicht dazu nochmal, das ist völlig richtig. Diese 400, 500, die manchmal so im Raum stehen, kann man natürlich so ein bisschen, kann man auch manchmal nutzen als Erklärung, warum, wenn ich nur wenig verändere, ich vielleicht erstmal am Gewicht nichts merke, aber vielleicht an anderen Parametern, ne? Weil eben Qualität der Ernährung zu verändern ist nicht immer mit einer deutlichen, geht nicht immer mit einer deutlichen Gewichtsreduktion einher. Ansonsten sehe ich das definitiv genauso. Und wir haben natürlich etwas seit einigen Jahren, was wir ja vorher nicht hatten. Und das ist ganz klar und spielt sich eben auch im Ernährungssektor ab. Das ist ja so ein, ich nenne es mal manchmal gehyptes Thema bis hin zum letzten Reiskorn. Das hatten wir vorhin ja, was dann auch noch verteufelt wird oder wie es zubereitet wird. Das ist der Druck der Social Media, wo ständig irgendwas kommentiert, empfohlen wird und nicht. Und viele der Dinge sind ja gar nicht, wie wir das nennen, evidenzbasiert. Da gibt es gar keine Studienlage dazu. Das sind dann Erfahrungsberichte. Ich habe nichts nichts gegen Erfahrung. Ja, jede Frau soll ja auch ihre persönlichen Erfahrungen machen. Aber wenn das dann an eine große Community geht oder von irgendwelchen Stars und Sternchen, die dann ihre persönlichen Dinge da durchs Netz transportieren, dann macht das ja auch was mit den Frauen. Das gilt natürlich nicht nur für die Wechseljahre, sondern auch für andere Themenbereiche.
Sie hatten vorhin schon das Thema anti-entzündliche Ernährung kurz erwähnt. Da wollen wir nochmal drauf zurückkommen. Was hat die Ernährung mit den Entzündungen im Körper zu tun?
Also sehr viel letztendlich, ähnlich wie übrigens der Sport. Da gibt es erstmal, wenn wir das so wollen, indirekte Effekte. Also je ungesünder ich mich ernähre, desto höher kann eben mein Körpergewicht liegen. Vor allen Dingen dieses Bauchfett. Aber auch so sind eben Fettzellen, vor allen Dingen im Bereich des Bauchbereiches, geben halt viele, ich nenne es mal Botenstoffe frei. Und darunter befinden sich auch Entzündungsmarker, so etwas wie CRP. Das sind Dinge, die findet man häufig auch auf einem Laborausdruck, so man sie, den sich aushändigen lässt. Das ist teilweise auch ein sehr recht sensibler Entzündungsmarker, der auch relativ schnell anschlägt. Dann gibt es sowas wie Interleukin 6 zum Beispiel oder TNF-Alpha, das ist ein Tumormarker. Und alleine durch einen hohen Anteil an Körperfett bei zentraler Adipositas. Alleine dadurch wird der Anstieg dieser Werte, nenne ich das mal, begünstigt, weil die eben vom Fettgewebe vereinfacht dargestellt abgegeben werden. Das ist einer der Wege. Und die anderen Wege sind natürlich, dass die Komposition der Ernährung, also wie ist sie zusammengesetzt, auch direkte Effekte hat. Alle tierischen Fette zum Beispiel oder Fleisch enthalten Inhaltsstoffe, die Entzündungsmarker triggern. Und umgekehrt, die einzige Ausnahme ist fettreicher Seefisch zum Beispiel, diese Omega-3-Fettsäuren, die gibt es auch auf pflanzlicher Basis. Also langkettige Fettsäuren, die wirken eben zum Beispiel anti-entzündlich, was man sich bei bestimmten Erkrankungen auch schon zunutze macht, nenne ich das. Das sind also wichtige Trigger sozusagen, die Entzündungsprozesse beeinflussen können. Das sind nur zwei.
Und Zucker? Was macht Zucker?
Ja, letztendlich, also ein Weg ist natürlich immer über das Körpergewicht. Das geht immer sozusagen. Aber auch da gibt es natürlich im gewissen Verhältnis Hinweise darauf. Aber noch stärker ist, würde ich sagen, Fleischkonsum oder umgekehrt pflanzliche Kost. Diese pflanzlich basierte Ernährung, die wir vorhin gerade oder eben besprochen haben mit dem Körpergewicht, zeigt ganz klar, dass diese Entzündungsparameter wie CRP und Interleukin 6 in Interventionsstudien wohlgemerkt, also wirklich guten Studien, zum Absinken dieser Parameter führen.
Und im Prinzip diese anti-entzündliche Ernährung wäre auch der Tipp sozusagen für unsere Hörerinnen.
Ja, also das wäre ein Weg. Aber das habe ich automatisch mit im Gepäck. Das ist eben die gute Nachricht, wenn ich eben eine sehr stark pflanzlich basierte Kost habe. Da ist das quasi mit im Boot. Das ist ja die gute Nachricht.
Kann man, ich muss jetzt mal zwischenhaken, weil ich die Sache mit dem Bauchfett und also diesem, was zwischen den Darmschlingen sitzt, ja immer wieder so super spannend finde. Birgit, du hast ja auch gesagt, das hängt damit auch zusammen, dass mehr Entzündungsmediatoren ausgeschüttet werden. Aber wir wissen ja auch, dass dieses Bauchfett im hohen Maße mit der Insulinresistenz zusammenhängt. Und ich finde ja immer wieder spannend, dass es möglicherweise ja auch Ernährungen gibt, die die Insulinresistenz verbessern. Ich glaube, dass zum Beispiel die ganze Ayurveda-Medizin in diese Richtung geht. Ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel Chicorée und ich glaube Sellerie auch, ein Sensitizer für Insulin ist. Das heißt, die Körperzellen reagieren besser auf das Insulin. Und da kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Die Insulinresistenz wiederum ist auch mit dem vermehrten Auftreten von Hitzewallungen verbunden. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Das heißt, die Frauen haben nicht nur Hitzewallungen wegen ihres Östrogenmangels. Der macht natürlich die wesentliche Ursache. Aber wir wissen, dass Frauen mit einer Insulinresistenz signifikant mehr Hitzewallungen haben als Frauen, die das nicht haben. Und da kann ja dann wiederum die Ernährung einsetzen und zumindest Erleichterung schaffen.
Ja, das sehe ich definitiv auch so. Also das ist ein guter Ansatzpunkt. Also was das Thema der Hitzewallung antrifft, gibt es ja schon ein bisschen Literatur, dass auch bei starkem Übergewicht zumindest die Symptomatik sich im gewissen Umfang verbessern kann. Und das hat natürlich was damit zu tun, wenn ich zum Beispiel abnehme, beeinflusst das ja auch nochmal unabhängig das Thema der Insulinresistenz, weil ja im Prinzip zum Beispiel Gewicht oder durch zentrale Adipositas, dass das eben konterkariert, dass das Insulin, was ja vorhanden ist, nicht gut genug wirkt. Drücken wir es mal so aus. Und da gibt es ganz klar, ich glaube, wir haben eine extrem gute Studienlage auch für diese Thematik Insulinresistenz, Prädiabetes. Und klar gibt es verschiedene Ernährungsformen, die sind in der Regel alle eher stärker pflanzlich basiert. Es gibt eine sehr gute Studienlage für die mediterrane Kost. Da muss ich nämlich, das ist ein Paradebeispiel, gar nicht super abnehmen, um Effekte zu erzielen. Und das ist eine sehr gute Ernährungsform auch in Richtung Vermeidung der Insulinresistenz, Vermeidung der Entstehung eines Diabetes Typ 2. Und die ist ganz klar viel Hülsenfrüchte, viel Gemüse, ein bisschen Obst, keine Süßwaren großartig, ne? Keine Softdrinks, wenig Fleisch, eher ein bisschen Fisch. Natürlich nicht, wie ich gerne sage, immer Pizza, Pasta und Co. und was wir und Tiramisu damit verbinden. Aber die klassische Weise. Und da gibt es ja heute das, was wir in Studien nutzen und was man auch für die Beratung nutzt, richtige Score-Systeme. Auf welche Items, auf welche Aspekte kommt es da drauf an? Und das ist total nützlich. Und dann natürlich die Fette, die haben wir so ein bisschen vergessen. Ich hatte die Omega-3-Fettsäuren genannt. Das gilt natürlich auch für eine mediterrane Kost und überhaupt auch diese Ansatzpunkte. Ne? Bestimmte Öle mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind eben auch, haben auch eine gewisse antientzündliche Wirkung. Dann kennen wir das noch von einigen Gewürzen. Die Datenlage ist nicht so gut wie für andere Sachen, aber auch das spielt durchaus mal damit rein. Hört man ja ab und zu solche Dinge wie Curry oder Chili oder andere Sachen. Aber nochmals, wir haben eine wesentlich überzeugendere Datenlage für die einzelnen Lebensmittelgruppen insgesamt. Also deswegen lohnt sich das.
Ich möchte noch mal kurz nachfragen, weil wir gesagt haben, Fleisch unbedingt reduzieren. Nur Fleisch oder generell tierische Produkte?
Eigentlich generell. Also dazu zählt natürlich auch noch mal mehr verarbeitetes Fleisch. Alle Wurstwaren sind natürlich genauso damit gemeint. Bei den Milchprodukten sind die Effekte nicht ganz so stark. Also wenn wir zum Beispiel mal an so ein Thema denken wie Rheuma-Diät. Mhm. Da geht es wirklich um Fleisch. Fleisch ist, das ist so ein, enthält Arachidonsäure, das ist auch eine Fettsäure. Und die konkurriert halt im Stoffwechsel, in den Körperumbauprozessen zum Beispiel mit diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und es kommt dann eben eher zum Anstieg von Entzündungsmarkern, nennen wir es mal so. Und deswegen spielt das eben schon eine Rolle. Und die pflanzliche Kost ist halt das Pendant dazu. Und wenn ich das eine weniger esse, esse ich vom anderen mehr. Und deswegen macht das Sinn alles.
Was ist mit Milch, Joghurt, Quark, Käse?
Es ist immer eine Frage, wenn ich jetzt keine Laktoseintoleranz habe, dann ist das in moderaten Mengen eigentlich tolerabel. Spielt auch, wie gesagt, eine Rheuma-Diät zum Beispiel eine untergeordnete Rolle, aber kommt mit ins Gesamtkonto, wenn wir das mal so nennen wollen. So Milchprodukte sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hinsichtlich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben wir öfters sogar relativ gute Daten. Trotzdem sind sie zum Beispiel nicht Bestandteil der mediterranen Diät. Interessant, übrigens auch nicht viel Brot, Mehlprodukte dieser klassischen mediterranen Diät. Also gar nicht diese Brotmahlzeiten.
Die essen doch ständig haben. Weißbrot.
Ja, aber nicht in der klassischen Form. Ne? Okay. Deswegen, das ist das, was wir heute vor Augen haben. Die essen auch heute Pizza. Das war ja der Punkt. Und Teig und dies und das. Das hat sich ja alles gewandelt. Ne? Deswegen muss man da schon ein bisschen genauer einfach nochmal hingucken.
Aber, aber das ist interessant. Ich denke an den griechischen Joghurt, den wir überall kaufen können. Den scheinen sie ja doch zu essen, oder?
Auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall. Das hat sich ja heute, das Ernährungsverhalten in Europa und teilweise weltweit angenähert. Deswegen haben wir auch heute in asiatischen Populationen die gleichen Gesundheitsprobleme, die wir vor 20 Jahren noch gar nicht gehabt haben. Und ich glaube, Milchprodukte spielen immer eine Rolle in der Diskussion mit Osteoporose zum Beispiel. Brauche ich da Milchprodukte? muss man sagen, ja, so sind unsere Verzehrsgewohnheiten. Es gibt aber Alternativen, die auch nützlich sein können. Und es gibt ja Populationen, die verzehren gar keine Milchprodukte, weil sie nämlich durchgehend, und das ist ja eigentlich der Normalfall, wenn man das weltweit betrachtet, eine Laktoseintoleranz haben. Für die kommen die ohnehin mehr oder weniger nicht in Frage. Und trotzdem kann ich ja eine gute Knochengesundheit haben, weil da spielen andere Sachen auch rein. Calcium ist wichtig, gibt es aber auch in pflanzlichen Lebensmitteln. Und ja, ich brauche Bewegung, ne? Und ich brauche eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung. Ansonsten kommt das Calcium auch gar nicht da an, wo es ankommen soll.
Auf die Bewegungen kommen wir dann auch noch mal zu sprechen. Ich finde ganz interessant, was vorhin Frau Schaudig auch gesagt hat. Was macht unsere Ernährung eigentlich mit den Hormonen und kann sie wirklich Wechseljahresbeschwerden entgegenwirken? Und da habe ich eine ganz interessante Folge von den Ernährungsdocs gehört. Das ist ein Podcast des NDR. Die hatten eine Frau mit PCOS, also polyzystisches Ovar-Syndrom. Und die hat dann durch diese Ernährungsumstellung nicht nur abgenommen, was ja schwierig ist, wenn man darunter leidet, sondern die hat auch wieder regelmäßig ihre Zyklusblutungen bekommen und konnte schwanger werden. Kann man diese Wirkung irgendwie erklären, dass irgendwie die Hormone offenbar wieder ins Gleichgewicht gekommen sind?
Ich glaube, da darf ich was zu sagen, oder Birgit? Ich finde es super spannend. Also, gerade das PCO-Syndrom ist eng verknüpft mit einer Insulinresistenz. Das heißt, Frauen mit einem PCOS haben zu 70-80% eine Insulinresistenz. Wir behandeln auch deswegen bereits junge Frauen mit Medikamenten, die Insulinresistenz verbessern. Ich sag mal das Stichwort Metformin, was ja auch in der Anti-Aging-Medizin immer mal wieder gehypt wird, dass es toll wirkt. Also was man machen kann, und das passt genau zu dem, was wir gerade gesagt haben, dass wir möglicherweise durch Umstellung unserer Ernährung die Insulinresistenz verbessern. Und wenn wir bei Frauen mit einem PCOS die Insulinresistenz verbessern, dann verbessern wir den Zyklus. Und was diese Frauen ja auch haben, die haben ja auch mehr männliche Hormone, die gehen auch runter. Aber allein die Gewichtsabnahme bewirkt das auch schon. Und das natürlich auch bei den Frauen in den Wechseljahren, insbesondere wenn die zu einer Vermehrung des Bauchfetts neigen, was übrigens fast alle tun. Also wir wissen, dass in den Wechseljahren sich das Fett vom Oberschenkel und vom Popo Richtung Bauch verschiebt. Das ist leider ein gemeiner Fakt, an dem kommen wir leider nicht vorbei. Und wenn wir das alles reduzieren, dann verbessern wir die Insulinresistenz. Das ist für unsere Gesamtgesundheit besser. Und es gibt ja auch eine Studie, die große WHI-Studie, über die wir schon oft gesprochen haben. Das war diese Studie, die vor 22 Jahren gesagt hat, ja, Hormone können ein Problem darstellen. Ich sag's mal vorsichtig. Da kam aber auch raus, in einem Studienarm haben Frauen durch entsprechende Ernährungsumstellung abgenommen und dann weniger geschwitzt. Das spricht auch wieder dafür. Insulinresistenz und Hormone und das Schwitzen hängen eng zusammen. Also ich glaube wirklich, dass durch eine entsprechende Ernährung, die der Insulinresistenz Rechnung trägt, und das scheint so sein, Birgit, mich würde auch nochmal interessieren, ob du bestimmte Gemüsesorten kennst, die da einen besonderen Effekt haben oder ob man einfach sagen kann, global alles. Also wir können durch so eine Ernährung sicher was bewirken.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal würde ich dem absolut zustimmen. Natürlich sind alle Gemüsesorten auch gut. Ich hätte beinahe gesagt, die ich lange kauen muss, die einen hohen Ballaststoffanteil haben, weil Ballaststoffe auch dafür sorgen, dass ein Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt. So, das ist natürlich auch schon mal ein wirkungsvoller Mechanismus. Es gibt tatsächlich, aber weniger in unseren Landen, Bittergurken etc. Das sind Gewächse, die man zum Beispiel, das ist mir jedenfalls bekannt, im asiatischen und vor allem im afrikanischen Bereich schon mal eingesetzt hat als Ersatz für Antidiabetika, weil sie nämlich solche Wirkungen haben. Die sind bei uns eher weniger verbreitet. Ich will allerdings nicht ausschließen im großen Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, dass sich da was auch findet. Aber deswegen, ja, das macht total Sinn.
Und gibt es denn Studien oder hat das schon mal jemand erforscht, sozusagen Ernährungsumstellung und Hormone?
Ja, gute Studien gibt es ehrlich gesagt dazu nicht. Also wir wissen nur, dass wir mit medikamentösen Insulin verbessern, die Hormone verändern können. Und es kann natürlich auch für Lebensmittel gelten, also absolut.
Und es gibt natürlich so eher Randthemen, aber die ja für Frauen in den Wechseljahren auch eine Rolle spielen. Ne? Jetzt mal an Frau Schaudig auch nochmal zurück. Das ist ja dieses Thema der Phytoöstrogene, ja, die ja auch bestimmt, es gibt ja bestimmte Lebensmittel, die Phytoöstrogene enthalten. Das ist ja oft eine Diskussion auch mit zum Beispiel den asiatischen Ländern. Und ja, das sind ja Soja ist so ein Klassiker, aber auch verschiedene Hülsenfrüchte, die dann, wir nennen das Isoflavone oder Lignane oder sowas enthalten. Und die haben natürlich dann auch eine hormonähnliche, das ist jetzt nochmal ein anderer Bezug, Wirkung in einem gewissen Ausmaß natürlich. Mhm. Ne?
Da passt ganz gut die eine Hörerinnenfrage. Und zwar Anja wüsste gern, warum asiatische Frauen in ihrer Heimat kaum Wechseljahresbeschwerden haben sollen, wenn sie dann aber in Europa leben, hingegen schon. Die Frage ist, stimmt das überhaupt? Und wenn ja, ist die Ernährung der Schlüssel dazu? Stichwort Phytohormone, schreibt sie.
Ja, das ist ein guter Punkt. Der Konsum an Phytohormonen oder Phytoöstrogenen ist natürlich wesentlich höher in Japan oder anderen asiatischen Ländern als bei uns.
Weil die was essen?
Ja, weil die Lebensmittel konsumieren, wie zum Beispiel Soja, und zwar regelmäßig und nicht nur vielleicht additiv, im Prinzip seit dem Mutterleib oder wo sie mit diesen Wirkstoffen in Berührung kommen. Und das macht natürlich was aus. Das ist bei uns eine komplett andere Diskussion, die wir aber dennoch führen. Ein anderer Punkt ist, also da würde mich die Meinung von Katrin Schaulig auch nochmal interessieren, ist es so, dass die Wechseljahrsbeschwerden nicht in asiatischen Ländern auftreten. Also meine Kenntnisse sind zumindest da ein bisschen anders. Es wird nicht so viel darüber gesprochen. Was ich mir aber auf jeden Fall erklären muss oder mir klar ist, mit dem Wechsel von Ländern, Anpassung hier auch an die Ernährung, ändert sich ja auch dieses Prinzip Insulinresistenz oder die Häufigkeit. Und gerade Asiatinnen neigen sehr viel schneller als wir zum Beispiel Europäerinnen zu einer zentralen Adipositas. Die entwickeln nämlich keine generelle Adipositas. So. Und da ist wieder der Ringschluss, was wir gerade in der Diskussion haben. Wenn ich natürlich eher auch noch dazu neige, dann eine zentrale Adipositas zu entwickeln und komme dann in ein Land, wo hohe Energiedichte, entsprechende Nahrungsmittel, das ist natürlich auch klar, dass das sehr wahrscheinlich die Wechseljahrsbeschwerden dieser Frauen, dieser Asiatin dann hier in unserem Umfeld nochmal vielleicht zusätzlich befeuert.
Ich glaube, du hast schon ganz viel Richtiges angesprochen, was ich auch glaube. Ich meine, die Asiatinnen sind generell schlanker als wir. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, mehr Insulinresistenz, mehr Hitzewallung. Ein wichtiger Punkt ist mit dem Soja. Auch da sagt man, die essen das eben von Kindheit an, schon im Mutterleib. Aber der zweite wichtige Punkt ist, dass die wesentliche Substanz aus dem Soja ist das Equol. Und das wird im Darm aus dem Soja hergestellt. Und meines Wissens nach haben nur ein Drittel der Westeuropäer das Enzym, um aus dem Soja, was man isst, dieses Equol zu machen. Mit anderen Worten, bei 2/3 von den Westeuropäern hat es alle diese Effekte gar nicht, die man dem Soja zuschreibt. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Birgit, ich fand es total spannend, was du gesagt hast mit dem, dass wenn die schon eine Neigung quasi mitbringen, mehr Bauchfett zu entwickeln, dass sie dann mit westlicher Ernährung darauf anspringen. Das kennt man ja auch aus Indien zum Beispiel sehr gut, dass wenn die übergewichtig werden, dann kriegen die viel leichter noch eine Insulinresistenz als die Westeuropäer. Zu den Beschwerden, das finde ich eine spannende Frage. Du hast ja selber auch richtig gesagt, die reden wahrscheinlich weniger drüber. Aber wenn wir uns überlegen, alles, was wir jetzt gesagt haben, wenn die sich günstig ernähren für eine Insulinresistenz und schlanker sind, haben die schon wahrscheinlich weniger Beschwerden. Ich habe eine japanische Reiseführerin gefragt, als ich in Japan war. Die war schon ein bisschen älter. Und dann habe ich die gefragt, ob das eigentlich stimmen würde. Und dann hat die gesagt, das wichtigste Symptom sei, dass der Konflikt mit der Schwiegermutter dann unerträglich würde in den Wechseljahren. Also mit anderen Worten, die haben schon ein Symptom. In einem anderen Podcast übrigens habe ich dann gehört, in Japan sei das Leitsymptom der Wechseljahre eine Frozen Shoulder, also eine schwere entzündliche Veränderung im Bereich der Schulter. Und seitdem ich das gehört habe, achte ich so ein bisschen drauf. Und mir ist dann aufgefallen, dass tatsächlich nicht weniger auch meiner Patientin, die ja überwiegend keine Asiatin sind, auch auch dieses Symptom schildern. Also mit anderen Worten, die Japaner haben auch Beschwerden. Vielleicht ist das Muster der Beschwerden ein bisschen anders.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder die Rate generell niedriger, aber dass sie nun so gar nicht betroffen sind, ne? Auch wenn sie begünstigt sind, was ich auch nur unterstützen kann, weil sie das anders verstoffwechseln können, ne? Also die, das Stichwort der Phytoöstrogene und so, was definitiv der Fall ist. Trotzdem kann man es nicht ganz wegreden, aber man geht anders damit um. Aber klar, unter unseren Bedingungen ist es eher ungünstiger, ne? Und das sieht man ja auch, die steigenden Raten an Diabetes, gerade in asiatischen Ländern, zum Beispiel auch China und so, das hat ja rasant zugenommen durch Einzug unseres Lebensstils in die Länder. Früher mussten die zu uns kommen und dann hat man die vielleicht nicht so guten Dinge, hat sich da adaptiert. Und jetzt wandert das ja in alle Kontinente, hätte ich beinahe gesagt. Und damit ja, hat man ähnliche Probleme.
Hm. Ich frage mich nur immer, wir haben ja so viele Symptome der Wechseljahre, ne? Von Migräne, Stimmungsschwankungen bis hin zu Depression, Herzrhythmusstörung. Das kommt ja durch die Schwankungen der Hormone in dieser Perimenopause. Könnte man das durch Ernährung beeinflussen?
Ich glaube, ich gebe zu, ich hab so meine gewissen Zweifel. Also die Perimenopause macht ja vor allen Dingen im Bereich des Gehirns Probleme. Schlafstörungen, kognitive Einschränkungen, Konzentrationsschwierigkeiten, depressive Verstimmung. Ich gebe zu, ich glaube, womit man das beeinflussen könnte, wäre vielleicht mehr Bewegung. Darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen. Birgit, ist ja auch ein Hobby von dir. Also da kann man vielleicht was machen. Ich weiß nicht, ob man durch Ernährung viel machen kann. Vielleicht ein bisschen.
Ja.
Keine Ahnung.
Naja, das wären also, ich sag mal, in der Zwischenphase oder mit Hitzewallung, wir hatten ja schon einmal zwar die Insulinresistenz angesprochen, natürlich gibt es individuelle Befindlichkeiten auf Getränke, die super heiß sind, sehr scharfe Lebensmittel, wie auch immer, das muss man halt letztendlich austesten. Aber ich glaube auch, der Einfluss insgesamt darauf, der ist geringer. Und ich würde auch dir total zustimmen, dass die körperliche Aktivität eine weitere wichtige Säule ist. Da haben wir auch Bewegung. Was macht die Bewegung? Ein Bereich ist natürlich auch Körpergewicht und dieses Bauchfett, was da eher eben günstig beeinflusst wird. Entzündungsmarker werden ebenso gesenkt, genauso gezeigt worden durch körperliche Aktivität und natürlich das Thema ja, der Stimmung oder Depressionsrisiko, solche Sachen, da ist moderate Depression, darüber sprechen wir, oder im geringen Ausmaß. So, da sind natürlich auch viele positive Effekte der körperlichen Aktivität. Ne? Cortisolspiegel und so, das kann man gar nicht wegdiskutieren. Deswegen gehört das auch für mich immer zusammen.
Ne? Okay. Heißt, wie viel Sport sollte ich dann mindestens machen in der Woche? Und welchen Sport?
Also schön wäre es mal, wenn wir mal mit der Alltagsbewegung beginnen würden, weil wir einfach so viel sitzen und so wenig uns bewegen. Das war zu früheren Zeiten komplett anders. Und da kann man auch ganz mutmaßen sagen, steht ja immer so Zahlen im Raum, 10.000 Schritte am Tag. Natürlich ist viel immer gut und hilft auch viel. Aber im Prinzip nützt jede Art von mehr Alltagsbewegung pro 2000 Schritte, das ist auch in neueren Daten gezeigt worden, profitieren wir hinsichtlich bestimmter Erkrankungen, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Krebserkrankungen. Das heißt, das finde ich immer sehr mutmachend, einer Frau zu sagen, ja, fangen wir mal damit an, 2000 Schritte mehr in den nächsten Wochen hinzukriegen und dann vielleicht nochmal 2000 mehr. Der Sport hat noch andere Effekte. Also zum einen gleicht er aus, dass wir den ganzen Tag sitzen. So, und weil wir so viel sitzen, ist eben diese Messlatte durch den Sport, das zu kompensieren, so wahnsinnig hoch, am besten täglich. Das ist natürlich unrealistisch, wenn man weiß, dass die meisten Frauen, wenn man den Durchschnitt betrachtet, ja, nicht individuell, nicht mal eine Stunde Sport in der Woche treiben, dann ist natürlich so eine Botschaft, das möglichst täglich zu tun, das ist schwierig. Ich glaube, da ist einfach hilfreicher, Sportarten auszuwählen, die den Frauen zusagen. Idealerweise kombiniert man tatsächlich auch ein bisschen Ausdaueraktivität. Das kann ja auch Walking sein, ja. Das ist ja nicht unbedingt, man muss ja nicht unbedingt joggen zum Beispiel. Oder ein bisschen intensiver Fahrradfahren würde auch darunter fallen. Dann mit Krafttraining, weil die Muskelmasse abbau, den hatten wir ja schon. Das ist tatsächlich geht das natürlich auch mit den Wechseljahren einher, aber auch mit dem generellen Alterungsprozess. Und Muskelmasse ist ein super Prädiktor für Mortalität, also für Sterblichkeit. Je höher die körperliche Aktivität, je mehr Körpermuskelmasse, desto geringer ist das Risiko für Sterblichkeit. Und da kann man sagen, wenn es mir zweimal in der Woche, dreimal in der Woche vielleicht gelingt, ein bisschen intensiver mich zu bewegen. Ich würde auch noch nicht von Sport unbedingt sprechen, dann ist das nützlich. Wenn wir uns die Insulinresistenz angucken, dann muss man sagen, an möglichst vielen Tagen in der Woche, vielleicht 20 Minuten, ja. Aber das heißt eben nicht, ins Fitnessstudio zwingend gehen zu müssen und eine Stunde schweißtreibend Sport zu betreiben, sondern es kann auch flottes Fahrradfahren sein, wo man immer, wenn ich merke, ich komme ein bisschen ins Schwitzen, es wird ein bisschen unangenehm, ein bisschen anstrengend. Das ist häufig dann so die Grenze, wo wir sagen, okay, jetzt ist es nicht mehr Alltagsbewegung, das ist jetzt wirklich schon, hat schon so einen Sportcharakter.
Aber erklären Sie nochmal, vorhin haben Sie kurz gesagt, wenn wir uns nicht bewegen, werden bestimmte Dinge gar nicht aufgenommen oder eben haben Sie gesagt, wegen dem Cortisolspiegel. Was macht die Bewegung in unserem Körper? Was setzt die da in Gang?
Ach so, das war ja gerade so im Zusammenhang jetzt auch mit dem Knochenstoffwechsel. Also man kann den Knochen schon in jungen Jahren, ne, kann man ja auch nur aufbauen, wenn man körperlich aktiv ist. Und das gilt natürlich auch später im höheren Lebensalter oder mit Eintritt in die Wechseljahre. Es ist natürlich sinnvoll, ist eine halbwegs vernünftige Kalziumzufuhr zu haben. Wir wissen auch noch nicht so ganz genau, was nun da wirklich so hundertprozentig notwendig ist. Wir sprechen immer von 1000 Milligramm am Tag oder 1 Gramm Kalzium. Ja. Das kann man eben durch Lebensmittel, das ist schaffbar. Wahrscheinlich brauchen wir gar nicht ganz so viel. Wichtig ist, dass es überhaupt aufgenommen werden kann. Dafür brauchen wir einen ausreichenden Spiegel an Vitamin D. Und dann der nächste Punkt ist, um die Knochenmaske zu stimulieren, ja, damit dieser Abbau nicht so rasant stattfindet, der ja auch in Verbindung steht mit den Wechseljahren. Dafür muss man eben eher Sport treiben, das heißt, man muss den Knochen beanspruchen. Das ist dann leider weniger Schwimmen zum Beispiel oder ja Bewegungsarten, die den Knochen nicht so fordern. Das ist wirklich auch ein gewisses Krafttraining. Dafür braucht man keine Handeln, das kann man auch mit dem eigenen Körpergewicht machen. Aber es muss schon so ein bisschen, wir nennen das so Zug und Spannung auf dem Knochen sein. Und das ist eben einfach total wichtig.
Und was ist das mit dem Cortisol? Das ist das Stresshormon.
Ja, das ist der Stresshormon. Das sind die Daten, die es eben gibt, dass körperliche Aktivität auch gewissen Depressionserscheinungen vorbeugen kann. Aber nur, wenn das natürlich sich um moderate Bereiche handelt. Und es gibt eben auch Daten, Einfluss auf Cortisolspiegel im gewissen Umfang. Also deswegen ist die körperliche Aktivität eine ganz wichtige Säule in der Prävention oder begleitend eben zu den Wechseljahren zusammen mit Ernährungsumstellung oder auch alleine.
Und auf das Cortisol, da hatte ich schon mal mit Frau Schaudig drüber gesprochen in einer Folge. Ich habe mal gelesen, dass sozusagen, wenn das Cortisol in Mengen am Start ist, dass im Prinzip die anderen Hormone dann so ein bisschen nach hinten rücken und sagen, okay, jetzt ist gerade Stresssituation und dann halten wir uns zurück. Also dann kommt es vielleicht auch zu einem Ungleichgewicht der Hormone.
Ja, kommt zum Ungleichgewicht und hohe Cortisolspiegel führen natürlich unter anderem auch dazu. Das ist ein Treiber neben anderen Botenstoffen, die auch dazu führen, dass häufig, nicht immer, aber bei der Mehrheit der Frauen und natürlich auch der Männer, dass man zum Beispiel auch mehr Appetit hat, dass mehr gegessen wird und explizit, dass Lebensmittel bevorzugt werden, die, ich nenne es mal schnell, mir so einen Kick verschaffen, ne? die mich zufriedenstellen. Und da sind wir schon wieder bei dem Thema Süßigkeiten, weil das kommt gleich an in der Wirkung. Und deswegen hängt das alles miteinander zusammen.
Ja, das hängt auch damit zusammen, dass wir wissen, das ist übrigens eine der Thesen, warum Frauen in den Wechseljahren doch mehr zunehmen und vielleicht die einen mehr, die anderen weniger. In den Studien kommt es dann, wenn man das mittelt, nicht so richtig rüber. Da kommt nur raus, die Fettmasse nimmt zu, die Muskelmasse nimmt ab. Und im Grunde ist es ein Nettoeffekt. Ich sehe eben wirklich immer wieder welche, die sagen, 10 Kilo mehr in einem Jahr. Und wir wissen, dass Stress oder und es läuft wahrscheinlich über das Cortisol, zu Gewichtszunahme und auch zu Schlafstörungen zum Beispiel führt. Und Schlafstörungen wieder sind auch schlecht fürs Gewicht. Das wird noch so ein zusätzlicher Punkt sein, warum Frauen in den Wechseljahren leichter zunehmen. Aber ich glaube, der Stress, und das kennen wir ja alle von uns selber, wenn wir sehr unter Stress stehen, dann ernähren wir uns meistens schlechter. Schon alleine, weil wir gar keine Zeit haben, den Salat zu machen, sondern dann eben nach Hause kommen und doch zur Pizza greifen.
In den Ofen schieben.
So sieht's aus. Entschuldigung, ich spreche aus Erfahrung.
Ja, und vor allen Dingen permanent, ne? Weil so klassische Mahlzeiten dann eher ausfallen, da hat man keine Zeit zu. Also wird irgendwas mitgenommen, aufgerissen aus der Verpackung, nenne ich das mal, und konsumiert. Und natürlich kennen wir alle Beispiele. Man kann auch eben unter Stressbedingungen abnehmen, Gewicht abnehmen. Aber das ist eben nicht die Mehrheit, ne? Das muss man einfach sagen.
Sozusagen Stressesser und die unter Stress dann gar nichts mehr essen.
So ungefähr, ne? Aber die Mehrheit geht meistens leider den anderen Weg.
Wir haben auch Fragen bekommen, weil wir haben in den vorangegangenen Folgen auch drüber gesprochen, dass viele Frauen dann in den Wechseljahren auf einmal einen hohen Blutdruck bekommen, obwohl sie sonst immer niedrigen hatten, oder auch die Cholesterinwerte steigen. Und dann gibt's immer die Empfehlung, wir nehmen Blutdrucksenker, wir nehmen gegen das Cholesterin Statine. Kann man da eigentlich, bevor man was nimmt, auch noch was mit der Ernährung wuppen oder geht dann gar nichts mehr, wenn es erst festgestellt wurde?
Nee, das ist ganz, ganz wichtig. Also A ist es eigentlich so von den Handlungsempfehlungen, den medizinischen, dass man sowieso erstmal versucht, wenn wir jetzt beim Blutdruck zunächst mal starten oder gerne auch beim Cholesterin, dass man erstmal versucht, kann man durch Lebensstiländerung etwas bewirken. Das heißt, zum Beispiel körperliche Aktivität gehört definitiv dazu und Ernährungsumstellung. Für den Bereich des Blutdrucks gibt es eine sogenannte DASH-Diät, die wirklich in wissenschaftlichen Studien, Interventionsstudien sehr, sehr gute Ergebnisse gebracht hat. Damit kann man so etwa die Wirkung eines einzelnen Antihypertensiva in etwa nachempfinden.
Was ist die DASH-Diät?
Die DASH-Diät ist auch, da kommen wir dazu, ist auch eine pflanzlich basierte Kost. Und was sie noch unterscheidet jetzt von der mediterranen Ernährung ist, dass die Kochsalzzufuhr, die Salzzufuhr, auf die aber nicht alle Menschen gleich gut reagieren, dass sie die Kochsalzzufuhr einschränkt, also die noch ein bisschen im Fokus hat. Und tatsächlich sind auch so ein bisschen fettarme Milchprodukte durchaus erwünscht, dass das Calcium, von dem man weiß, dass es aber nur in Lebensmitteln, mit Nahrungsergänzungsmitteln hat das gar nicht bisher so in der Form geklappt, dass diese Ernährungsform mit ein bisschen Gewicht sozusagen im Blick behalten, da geht es nicht um deutliche Gewichtsreduktion und es geht um körperliche Aktivität, dass man damit viel bewegen kann. Und das ist gut, das sollte immer der Einstieg sein und das gilt auch begleitend zu den Medikamenten, weil wenn ich das nicht tue und mich auf die Medikamentenwirkung verlasse und das gilt genauso für die Statine, dann werde ich sehr wahrscheinlich mehr benötigen bei dem Cholesterin. Bei dem Stichwort Cholesterin ist das ein und dasselbe, da konnte man auch zeigen, dass eine sehr tierische Ernährungsweise, die gesättigte Fettsäuren enthält, ist halt eine bestimmte Fettsäurenart, dass die den Wirkung eines Statins genau entgegenwirkt. Das hat was damit zu tun. Das Ziel ist von diesen Statinen, nenne ich mal unter anderem, dass das Cholesterin eben auch aufgenommen wird aus dem Blut, damit es da nicht drin rumschwimmt und die Gefäße strapaziert, nenne ich das mal. Und es ist ein LDL-Rezeptor, der das da aufnimmt. Der ist mit den Wechseljahren ist das eben nicht mehr so effektiv. Mit dem Alter ist es nicht mehr so effektiv. Da muss man also einiges tun. Manchmal reicht auch eine Ernährungsumstellung nicht. Aber wenn ich halt da gar keinen Wert drauf lege, dann wirkt diese Ernährung, diese tierischen Fette, dem Medikament entgegen. Das heißt, ich brauche höhere Dosierung vom Medikament, um das überhaupt halbwegs in den Griff zu bekommen. Und deswegen alle europäischen Handlungsempfehlungen sind immer, dass dieser Lebensstil, Bewegung, halbwegs Gewicht und diese Ernährung, ob nun DASH-Diät oder mediterran zum Beispiel, was auch hinsichtlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen viel gezeigt hat, Stichwort auch Cholesterin, dass das einfach dazugehört, unbedingt gemacht werden sollte.
Und würden Sie sagen, ich kann es auch, wenn das jetzt erstmals bei mir festgestellt wurde, dass der Blutdruck jetzt ein bisschen höher ist, erstmal nur mit Ernährung probieren und Sport? Und ja, ohne irgendwelche Medikamente zu nehmen?
Ja, das hängt ja davon ab, wo die Werte sind. Ne? Das gehört natürlich in eine gute ärztliche Betreuung, muss man ganz klar sagen. Wenn das nur moderat erhöht ist, lohnt es sich, das auf jeden Fall erstmal zu gucken, was erreiche ich denn durch diese, sage ich mal, eigenen Maßnahmen, die ich umsetzen kann, was erreicht die Frau damit? Und das gilt ganz genauso für das Cholesterin. Da gibt es eben eine große Bandbreite. Es gibt Menschen, die unter einer sehr stark, nenne ich es mal, vegetarischen oder gar veganen Diät sehr, sehr niedrige LDL-Cholesterinspiegel, das ist ja das Schädliche, erreichen. Deswegen haben die meisten Veganer auch durchschnittlich wesentlich niedrigere Spiegel als die Bevölkerung, die eben so eine Mischkost verzehrt. Dennoch wird das eventuell nicht ausreichen, weil da einfach dieser Faktor Alter oder Wechseljahre noch ins Spiel kommt. Und ja, deswegen muss man das dann schon ernst nehmen. Aber die Basis nochmals, der erste Versuch ist immer erstmal der Lebensstilbereich. Es sei denn, Werte sind so abnorm hoch, ob das nun der Blutdruck ist oder der Cholesterinspiegel, dass man sagt, da muss sofort was passieren.
Eine Hörerin hatte uns geschrieben, weil wir uns in Folge 13 hatten wir uns auch über die Herzgesundheit, über diese Cholesterinsenker, über die Statine unterhalten und sie schreibt, für meinen Eindruck wurden die zu kritiklos empfohlen. Dabei könnte man doch erklären, dass Cholesterin auch gute Seiten hat, nämlich die Zellmembran stabilisiert, daraus Sexualhormone hergestellt werden, Gallensäure wird synthetisiert und wir brauchen es auch für die Vitamin D-Herstellung. Und Statine hätten langfristige Nebenwirkungen, vor allem für das Gehirn. Und sie hemmen die Mevalonat-Synthese, an der Selenproteine, Vitamin K und Coenzym Q10 hängen. Also dass da auch Vitamine sozusagen dem Körper entzogen werden durch die Statine. Können Sie dazu was sagen?
Das ist natürlich, also Statine gehören ja trotzdem zu den Medikamenten, wo es eine sehr gute Studienlage zu gibt. Wie gesagt, das ist ein Thema der ärztlichen Betreuung, was man aber sicher sagen kann, dass wie alle Medikamente haben auch Statine gewisse Nebenwirkungen und das muss man einfach wissen. Das gilt aber für sehr viele, deswegen findet man das dann auch in den Beipackzetteln oder Hinweise darauf, worauf man achten soll. Und es gibt natürlich auch eine Interaktion, nicht nur zwischen Medikamenten, sondern zwischen Ernährung und Medikamenten. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, den man auch in so einer Beratungssituation nochmal mitnehmen sollte. Weil bestimmte Nährstoffe, sei es aus Lebensmitteln, aber vor allen Dingen auch durch Nahrungsergänzungsmitteln, die interagieren mit bestimmten Medikamenten, indem sie entweder die Medikamentenwirkung verstärken oder abschwächen, was ja beides nicht wünschenswert ist. Und das sind viele. Das sind viele Mikronährstoffe, also zum Beispiel Calcium mit Schilddrüsenpräparaten, Vitamin A oder E, zum Beispiel mit Gerinnungshemmern wie Makoma oder anderen. Die Folsäure mit Medikamenten, die im Bereich der Epilepsie sind, zum Beispiel, um jetzt nur mal einfach Beispiele zu nennen. Und das, glaube ich, muss man einfach mit berücksichtigen.
Und mit dem Arzt eigentlich besprechen und immer mal kontrollieren lassen,
ja, oder? Das, genau, das ist unbedingt wichtig, zumal alles, was die Nahrungsergänzungsmittel betrifft, unsere Erfahrung ist auch aus großen Studien, dass das immer, es wird ja nicht als Medikament wahrgenommen. Tatsächlich wird es ja auch in der Regel ja nicht als Medikament zugelassen, es sei denn, es ist verschreibungspflichtig. Das sind ja alles Sachen, die frei verkäuflich sind und die haben viele, ja, viele Frauen, viele Nutzerinnen haben einfach das Gefühl, Mensch, man tut sich was Gutes und das ist ja eigentlich gar nicht erwähnenswert. Und das ist der Punkt, den ich da ganz gerne nochmal ansprechen wollte.
Ich muss trotzdem noch mal was zu sagen, weil dieser Podcast, der angesprochen wurde, Frau Simonsen, den haben wir beide ja mit Frau Professor Eifert gemacht. Und ich muss mich fast dafür ein bisschen entschuldigen. Ich glaube, wir haben tatsächlich in der Folge zu wenig über die Möglichkeit der Ernährung und der Lebensänderung gesprochen. Also Bewegung und Ernährung kann sicher was machen. Aber was die Statine anbelangt, haben wir natürlich wirklich viele Endpunktstudien. Was meine ich damit? Da haben wir Studien, dann hat man einfach geguckt, wie viel seltener treten Herzinfarkte und Schlaganfälle auf, wenn Menschen ihren hohen Cholesterinspiegel behandeln. Jetzt hat die Hörerin, die uns geschrieben hat, natürlich völlig recht. Wenn man jetzt eine Studie macht und sagt, und da weiß ich nicht, Birgit, ob es solche Studien gibt, eine Gruppe macht eine konsequente Ernährungsumstellung und eine Gruppe nimmt Statin und die dritte macht gar nichts. Das weiß ich nicht. Aber erfahrungsgemäß schaffen das eben ganz viele Leute nicht, konsequent ihre Ernährung und ihre Lebensgewohnheiten so umzustellen, dass man tatsächlich es ohne Statine oder ein Blutdruckmittel versuchen kann. Man kann natürlich sagen, wir probieren das jetzt erstmal und wenn es in einem halben Jahr nicht besser ist, dann greifen wir zu dem Medikament. Aber man darf nicht vergessen, dass in dem halben Jahr oder Jahr, wo man es ausprobiert, das Cholesterin an den Gefäßen und auch der Bluthochdruck übrigens bereits weitere Schäden anrichtet. Und ein Kollege von mir, der Kardiologe ist, hat mir neulich mal ein sehr schönes Beispiel gesagt. Der hat gesagt, wissen Sie, wenn Sie Ihr Auto nie in die Garage stellen, dann verrostet es. Und wenn Sie es dann irgendwann mal in die Garage stellen, nützt es auch nichts, geht der Rost nicht zurück. Und ich fand das Beispiel eigentlich ganz gut, weil es für die Gefäße auch gilt. Also das ist ja ein Mensch, ein Mann oder eine Frau, die vielleicht schon lange Zeit sich nicht so gut ernährt hat und wenig Sport gemacht hat. Und natürlich ist toll, wenn die das jetzt umstellt. Aber ich möchte so ein bisschen davor warnen, die Schwelle für den Einsatz von Statinen oder Blutdruckmitteln zu hoch zu setzen und zu sagen, wir ändern doch erstmal die Ernährung. Man kann es auch umgekehrt machen, sagen, wir nehmen jetzt mal schon mal was, dass der Blutdruck runtergeht. Und die und das Cholesterin auch und versuchen das umzustellen. Und wenn wir dann das geschafft haben, Ernährung und Bewegung zu verbessern, und dann lassen wir es weg. Das ist ja auch ein guter Weg. Also ich möchte so ein bisschen warnen, quasi die Latte zu hoch zu legen für den Einsatz von Medikamenten. Und noch eins, vieles davon, sowohl der Blutdruck als auch der Cholesterinspiegel, ist natürlich auch genetisch bedingt. Der ist auch durch schlechte Ernährung und schlechte Lebensgewohnheiten bedingt, aber er ist auch genetisch bedingt. Ich habe auch Frauen, die sind total schlank, gucken mich fassungslos an und sagen, ich ernähre mich total gesund und ich gehe jede Woche dreimal zum Sport und trotzdem haben die einen Bluthochdruck oder zu viel Cholesterin. Also so ganz einfach ist es nicht. Es ist komplex, aber ich glaube auch, man muss alle Aspekte mitsehen.
Ja, genau. Deswegen meinte ich, es hängt von den Ausgangswerten ab. Ist das LDL so ein bisschen im Anstieg? Also wenn man vorher schon in einer ärztlichen Beratung gesehen hat, wo war denn mein Cholesterin, ich sag mal nochmal vor 3 Jahren und dann messe ich wieder und sehe, oh, da tut sich ein bisschen was, dann ist vielleicht ein richtiger Zeitpunkt, aus meiner Sicht, das auch erstmal durch Lebensstil zu versuchen, vorübergehend. Dafür brauche ich im Cholesterin, wenn ich im Cholesterin was sehen will, muss ich kein halbes Jahr warten, sondern da reichen 6 Wochen, dann kann ich einen neuen Test machen und sehen, hat sich was getan nach der Ernährungsumstellung so. Wenn die Werte schon zu hoch sind, ist das definitiv zu spät. Und um das einordnen zu können, also durch Ernährungsumstellung, wenn ich zu den Glücklichen gehöre, davon sprechen wir. Es gibt immer Menschen, die nicht so darauf reagieren, dann kann ich vielleicht in den Bereich kommen eines LDLs von 110, vielleicht auch mal 100, das sind die Veganer bei uns, das ist definitiv möglich. Aber je nachdem, wenn ich weitere Risikofaktoren habe oder sogar schon einen Herzinfarkt, ja, also wenn ich alleine weitere Risikofaktoren, Diabetes und Bluthochdruck etc. und jetzt auch Werte unter 100 Milligramm pro Deziliter beim LDL gefordert werden, das ist durch Ernährungsumstellung, ist das einfach nicht mehr möglich. Ne? Das Einzige, was man nochmal die Lanze brechen muss für den Lebensstil ist, wir messen natürlich Laborparameter. Ist ja auch gut so in der ärztlichen Beratung, weil das sind ja gute Indikatoren und so. Aber Bewegung und Ernährung, so wie wir es ja schon ein bisschen diskutiert haben, wirken natürlich nicht nur über LDL-Cholesterin, also schädliche Cholesterin oder über Blutdruck oder über den Blutzucker, sondern über Entzündungsmarker, über das Mikrobiom, all diese riesen Themenbereiche so. Und die messe ich natürlich nicht immer mit. Und deswegen ist manchmal auch so schwierig, Patientinnen so motiviert zu lassen, weil die gucken dann und sagen, ja, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben. Und das stimmt ja, Kathrin, dann sind dann doch der LDL-Cholesterinspiegel gar nicht so gesunken und der Blutdruck hat sich auch nicht wirklich verbessert. Trotzdem würde ich immer denken, es gibt andere lohnende Effekte. Ne? Aber da ist natürlich die Wirkung eines Medikaments. Ja, mit einem Statin kann ich ja ein LDL weit unter 100 Milligramm pro Deziliter senken. Das ist so. Und es geht schnell. Das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. angesprochen hast, es gab alte Arbeiten, da konnte man schon sehr viel zeigen für den Lebensstil, sehr viel, da musste aber auch viel passieren. Das ist heute gar nicht mehr, ich sag mal, fast gar nicht mehr erlaubt, weil das ist fast ein Therapiefehler, aber das weißt du besser, Katrin, als ich. Wenn ich denn bei notwendig erhöhtem LDL-Cholesterinspiegel meiner Patientin versage, ihr irgendwie ein Medikament auch zu verschreiben. Genau. Ne? Das ist ganz wichtig.
Ich habe noch eine spannende Mail bekommen. Die Hörerin ist 59 Jahre alt, seit 10 Jahren in der Menopause. Sie hatte keine Wechseljahresbeschwerden, hat nie Hormone genommen. Jetzt schreibt sie, wenn ich ihren Podcast höre, habe ich den Eindruck, als seien deswegen Herzinfarkt, Osteoporose und Demenz vorprogrammiert. Daher würde mich interessieren, wie man auch ohne Hormone diesen Bedrohungen entgegenwirken kann. Ich bin bis jetzt sehr gesund, bewege mich viel und ernähre mich gut. Da würden Sie wahrscheinlich sagen, Frau Zürich, macht sie schon alles richtig, oder?
Klar, zu dem Thema gibt es vielleicht auch unterschiedliche Einstellungen. Also ich bin der Meinung, man muss ja mal sagen, aber da kann gerne Frau Schaulich hat da vielleicht nochmal einen anderen Ansatzpunkt. Ich meine, die Gabe von Hormonen ist ja eigentlich geknüpft an klassische Wechseljahresbeschwerden. Und dann gibt es natürlich Frauen, die haben sehr viele Beschwerden, Frauen, die haben Beschwerden im moderaten Bereich. Und es gibt auch Frauen tatsächlich, die keine haben, so wie die Hörerin, die ihnen geschrieben hat. Und da muss man sagen, sollte man da was geben oder nicht? Also ich kenne jetzt nicht Studienlagen dazu, wenn man das jetzt mal auf Studien abzielen will, die das so eins zu eins wirklich super gut verglichen haben und durch eben diese Lebensstilintervention, ich meine 75% der Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind lebensstilbedingt, 30-40% der onkologischen Erkrankungen, Darmkrebs ist noch mehr. Das muss man sich vor Augen führen, auch für die kognitiven Funktionen mehren sich die Daten. Und deswegen glaube ich, ist das eine super gute Basis. Und das alles andere wäre ja, Katrin, da gebe ich gerne an dich ab. Ja, so ein Lifestyle-Medikament dann für mich, weil wenn die Indikation nicht gegeben ist, muss man sich ja überlegen, was gibt's für ein Risiko vielleicht in der Familie oder anderer Art, warum es jetzt doch Sinn macht, ohne Risikofaktoren, ohne Beschwerden, etwas nehmen zu sollen.
Also du meinst, Östrogene nehmen zu wollen. Ja, ich bin eigentlich ganz dankbar für die Frage, weil wenn in unserem Podcast so der Eindruck entstand, dass alle jetzt Hormone nehmen sollen, dann muss ich wirklich sagen, dann das wollten wir auf keinen Fall vermitteln. Wie du richtig gesagt hast, es gibt keine wirklich gute Studie, die langfristig untersucht hat, auf welche Faktoren profitieren und jetzt der wesentliche Punkt, alle Frauen von einer Hormontherapie. Jemand, der alle diese Voraussetzungen erfüllt, sich gesund zu ernähren, sich viel zu bewegen, tut wahrscheinlich mehr für sich, als eine Frau, die Hormone nimmt und das alles nicht tut. Ob jetzt die Kombination von Hormonen und diesen ganzen Voraussetzungen wirklich, ich rede jetzt von 20, 30 Jahren, wirklich einen Vorteil bringt, das wissen wir nicht. Man muss ja bei der Hormonanwendung, auch wenn es bioidentische Hormone sind, immer im Auge haben, dass dafür langfristig das Brustkrebsrisiko leicht erhöht ist. Also es ist nicht dramatisch erhöht, aber es ist erhöht. Das muss man ja immer dagegen reden. Und da kommt es wiederum ganz auf die individuelle Situation der Frau an. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand habe, der mit 50 schon eine schlechte Knochendichte hat, wo aber die Knochenspezialisten noch nicht spezifisch behandeln würden, dann geht es schon in meine Beratung ein. Dann sage ich schon, ich wäre etwas großzügiger bei Ihnen mit einer Hormongabe, auch längerfristig. Aber es ist immer ein ganz, ganz komplexe Situation der Patientin und man muss es im Einzelfall entscheiden. Also ich würde auf keinen Fall jemanden, der keine Beschwerden hat, der sich gesund ernährt, der alle Dinge richtig macht für Knochen, Herz, Hirn, Diabetes, dem würde ich keine Hormone geben.
Vor allen Dingen nicht, wenn sie schon 10 Jahre in der Menopause sind.
Ja, dann sowieso nicht. Ich sehe solche Frauen gelegentlich, die mich das fragen, dann sage ich eigentlich in so einer Situation, nee, sie brauchen keine Hormone nehmen.
Ja, ist ja auch so ein bisschen gemein, wenn ich merke, ich hätte das einfach alles 10 Jahre früher hören sollen, was ich jetzt höre, dann hätte ich vielleicht besser für mich sorgen können, ne?
Wir wissen auch inzwischen, dass Frauen, die viel Hitzewallungen haben, tatsächlich höhere Risiken für Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Und die haben dann wahrscheinlich, wenn sie wegen der Hitzewallung Hormone nehmen, einen Schutzeffekt. Also da schlägt man dann 2 Fliegen mit einer Klappe. Wie das bei den anderen Frauen ist, so ganz genau wissen wir es nicht. Aber wir haben keine Langzeitstudien.
Die wird es vielleicht auch nicht so ohne weiteres geben, oder Katrin?
Nee, weil, die wird es auch nicht
geben. Bei der Ethikkommission, nee, wenn man ein Studium auf, die wird es nicht geben. Also deswegen müssen wir leider sagen, das ist wissenschaftlich, kann man das gar nicht praktisch begleiten. Ne?
Es ist schwer.
Frau Zöriax, wir wollen zu dem Thema kommen. Sie haben es vorhin schon mal gesagt, dass viele Frauen dann denken, ich tue mir was Gutes, nehme Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt ja so ein paar Werte, auf die man vielleicht schon achten sollte. Gerade in dieser Perimenopause, da haben viele Frauen extrem starke Blutung. Und dann geht das Eisen sozusagen in den Keller. Die haben dann einen krassen Eisenmangel. Raten Sie ab einem gewissen Alter, diese Eisenwerte mal kontrollieren zu lassen?
Ich würde ja immer davon ausgehen, dass Sie Mitbestandteil sind einer zumindest überdurchschnittlichen Labordiagnostik oder anders ausgedrückt, wenn eben vermehrte Blutungen da sind, wäre das ja immer ein Punkt, da auch der Sache nochmal auf den Grund zu gehen. Oder, Katrin? Das
ja.
Gebe ich jetzt mal so ein bisschen an dich.
Ja, unbedingt.
So.
Ja, würde ich
da messe ich ja
so
nicht
sagen.
Eisen, sondern eher Ferritin, Transferin etc. Ne?
Also was ich schon mache, ich frage bei Patientinnen, wie ernähren sie sich? Mir fällt auf, dass ganz viele sagen, ach, ich esse wenig Fleisch und wenn, weißes Fleisch. Das sagen wirklich viele Frauen inzwischen. Ich habe natürlich auch welche, die sagen, ich ernähre mich vegetarisch. Ich habe in dieser Altersgruppe wenige, die sich vegan ernähren, aber auch die habe ich. Bei den Veganern kontrolliere ich immer Ferritin und Vitamin B12, also den Eisenspeicher und das B12, weil wir das wissen, dass bei rein veganer Ernährung das häufig ein bisschen kurz kommt. Und wenn da die Spiegel niedrig sind, ersetzen wir es. Dann nehmen die Nahrungsergänzungsmittel, aber nur dann.
Würdest das ist nochmal ein guter sehen, Punkt. Oder? Ja, das würde ich auch so sehen. Und Vitamin B12 ist sowieso ein guter Punkt, weil auch im Alter, das ist jetzt auch mal sozusagen der Anteil der Frauen und auch der Männer natürlich, die nicht mehr den sogenannten Intrinsic-Faktor ausbilden, um Vitamin B12 überhaupt ganz gut, ich nenne es mal, verstoffwechseln zu können, aufnehmen zu können. Da ist der Anteil relativ hoch dann in der Bevölkerung und da lohnt sich durchaus auch mal zu gucken, was kann ich da machen. Das sind aber dann meistens keine oralen Gaben, also keine Aufnahme von klassischen Nahrungsergänzungsmitteln. Das wird ja dann häufig auch gespritzt, in Anführungszeichen. Also da kann man gucken. Ne? Also Vitamin B12 ist wirklich was, auch was mit dem Alter zu tun hat. Und natürlich, klar, veganer Ernährung. Ein anderer, das gilt auch überhaupt für jede Art von vielleicht sehr einseitigen Ernährung. Und bei veganer Ernährung ist Eisen, Vitamin B12, können aber auch Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel sein oder andere Bestandteile, wo man vielleicht mal nachgucken muss. Das gehört dazu, aber ich glaube, das etabliert sich auch zunehmend. Dann ist Vitamin D ist natürlich ein großes Thema, weil auch im Alter die Syntheseleistung der Haut nachlässt und ohnehin unsere Spiegel auf jeden Fall in den Wintermonaten, zum Teil auch im Sommer eben nicht besonders gut sind. Also das ist sicherlich auch ein Punkt, auch im Zusammenhang mit der Knochengesundheit, die wir ja schon mal gerade ein bisschen angesprochen hatten, ist das sicherlich auch total sinnvoll, da mal Blutspiegel zu untersuchen und dann gegebenenfalls adäquat zu supplementieren. Und da reichen mitunter frei verkäufliche Mittel nicht mehr aus, schon gar nicht die, die in irgendwelchen Multivitaminpräparaten drinstecken. Das ist so ein geringer Anteil an Vitamin D, der macht gar nichts mehr an dem Spiegel. Da brauche ich dann eine höhere Dosierung in der Regel ja dann auch kontinuierlich. Und da kann man nur sagen, das ist eigentlich auch aus meiner Sicht eine etablierte Maßnahme. Es gibt seit 2 Jahren, glaube ich, arbeiten. Lange Zeit hat man ja auch immer gehofft, dass man sehr viel kardiovaskulär noch profitiert, Richtung Herzinfarkte, Schlaganfälle vom Vitamin D oder in der Krebstherapie. Das ist eigentlich weniger gut belegt durch Daten, obwohl viele Studien schon gemacht worden sind. Aber so für kontinuierliche Vitamin D-Gaben gibt es jetzt auch ein bisschen Literatur dazu, wissenschaftliche Studien, dass diese kontinuierliche Vitamin D-Gabe vielleicht doch irgendwie auch einen kleinen Präventionsschutz hat hinsichtlich onkologischer Erkrankungen. Aber da brauchen wir bestimmt noch bessere Daten. Aber für die Knochengesundheit, denke ich, ist das ja ein Klassiker. Ne? Das ist nicht wegzudiskutieren. Ne?
Und gibt es da eine Empfehlung, 2000er Vitamin D?
Also ich glaube,
täglich?
Ich würde denken, wenn man die Fachgesellschaft, kommt immer drauf an, welche auch. Auch in der Wissenschaft streiten sich manchmal die Fachgesellschaften. Ich denke, Katrin, wie siehst du das? Alle so 1000 bis 2000 ist in Ordnung. internationale Einheiten. Ne? Mhm. Und wenn der Spiegel natürlich sehr niedrig ist, muss ich zumindest vorübergehend auch mehr geben. Deswegen meinte ich ja, das kann man dann nicht mehr selbst in die Hand nehmen. Das ist schwierig.
Vielleicht wichtig beim Vitamin D, Frau Simonsen, wichtig beim Vitamin D ist, dass man es möglichst mit der Mahlzeit einnehmen soll. Weil Vitamin D ein fettlösliches Vitamin ist und das wird sonst nicht richtig also wenn man das morgens nüchtern nimmt, wird es möglicherweise nicht gut aufgenommen. Es gibt ja Präparate, da ist schon so ein bisschen Öl dabei. Birgit, ich glaube, die werden dann auch gut aufgenommen, das weißt du nun wieder besser. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen drauf achten. Und es gibt sogar mittlerweile doch wieder Leute, die sagen, lieber täglich als einmal die Woche. Das ist so eine,
macht auch vielleicht einen gewissen Sinn, ne? Das ist auch die Diskussion in dieser onkologischen Studie, diese, ich nenne es mal eher kontinuierlichen Spiegel immer so. Statt zu sagen, ab und zu knallen wir da Vitamin D rein, also als Bonusgabe oder initial, um erstmal auf eine Spiegelhöhe zu kommen, ist nochmal eine andere Diskussion, aber lieber diese kontinuierliche Sache. Mhm. Und klar, ja, mit Mahlzeit oder Fett zumindest dabei, sonst wird es gar nicht richtig aufgenommen.
Und sonst noch irgendwelche Vitamine oder Zusatzstoffe, wo Sie sagen, könnte man dann mal nehmen, weil man älter wird und alles ein bisschen langsamer geht oder schlechter aufgenommen wird?
Also, ich bin ja nicht so eine Verfechterin der Nahrungsergänzungsmittel. Ich finde zumindest ein Punkt ist immer, wenn man einseitige Ernährung, wenn die irgendwie im Boot ist oder wenn irgendwie wirklich Mangel nachgewiesen ist. Ansonsten glaube ich, ist leider aus dem großen Bereich der Nahrungsergänzungsmittel nicht so viel übrig gewesen, wie man sich aus Studien erhofft hat, weil ja so richtige Wellen der antioxidativen Vitamine A, C, E, dann kam das ganze Homozystein-Diskussion, die durch B-Vitamine, natürlich kann ich das Homozystein senken. Allerdings ist für die Folsäure ein bisschen was übrig geblieben, muss man klar sagen. Folsäure auch gerne mit Vitamin B6 oder B12 hinsichtlich Schlaganfallprävention. Da ist die große Frage, könnte ich auch nicht so ohne weiteres beantworten, soll ich nun jeder Frau, soll ich da irgendwie Spiegel messen, soll ich, wenn ich eine positive Aminoanamnese habe, zum Beispiel für einen Schlaganfall, dann Folsäure empfehlen. Es gibt ja Länder, die Folat oder Folsäure in Lebensmittel anreichern. Das ist ja einerseits in Verbindung mit Schwangerschaften und Neuralrohrdefekten. Und das zielt natürlich letztendlich dann auch auf das Schlaganfallrisiko ab. Und da sieht man auch ein bisschen was, dass das protektiv sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob ich es immer in der Praxis empfehlen würde.
Gibt es nicht sogar auch Daten, dass die Karzinomhäufigkeit durch zu viel Folsäure auch gesteigert werden kann? Also insofern, meines Erachtens, also ich weiß es nicht, das weißt du vielleicht dann auch wieder besser, hat sich diese Folsäuregabe nicht langfristig als eindeutig hilfreich erwiesen, sondern möglicherweise kann es im Einzelfall auch Krebserkrankungen fördern.
Das ist nochmal ein super guter Hinweis. Also Folsäure oder Folat fördert ja Zellwachstum. Das ist in der Schwangerschaft für den Verschluss beim Neuralrohr natürlich total gewünscht. Und genau das ist auch der Grund, warum wir in Deutschland keine Anreicherung von Lebensmitteln haben, egal womit. Und eben auch nicht mit Folsäure. Andere Länder reichern zum Beispiel Mehl oder zum Beispiel Getreideflocken, solche Dinge, Grundnahrungsmittel damit an. Und weil das immer das Gegenargument ist. Als ich vom Schlaganfall sprach, meinte ich, dass es eben Interventionsstudien, die sind natürlich dann, kennst du ja, Katrin, nicht über gleich 10 Jahre oder 15 Jahre, sondern vielleicht 3 Jahre. Und die konnten zumindest, das war der Punkt, ein bisschen was für die B-Vitamine zeigen. So, das ist das, was aus der ganzen großen Diskussion übrig geblieben ist. Aber deswegen meine ich ja auch, ich weiß nicht, ob ich das wirklich standardmäßig sowas empfehlen würde. Eher nicht. Oder wenn man aktiv vielleicht gefragt wird, gibt es denn überhaupt was? Ne? Und dann ist bestimmt das auch die Dosierung. Das ist ganz klar. Dann womöglich auch noch höher dosiert. Das würde ich auch nicht tun. Ne? Und für die Onkologie, ja klar, da gibt es Belege. Mhm.
Ulrike hat uns geschrieben, sie ist 55, ist noch in der Perimenopause und sie leidet extrem unter Herzstolpern. Der Internist sagt, das Herz ist in Ordnung und hat ihr Kalium und Magnesium verschrieben. Dann ist es deutlich besser geworden. Und jetzt fragt Ulrike, wie lange kann ich das gefahrlos nehmen? Kann ich jetzt einfach mehrere Jahre Kalium und Magnesium jeden Tag nehmen?
Also ich glaube, die Frage, Birgit, können wir beide nicht richtig beantworten. Da gibt es natürlich gar keine Studien zu. Also ich denke mal, Magnesium halte ich für wirklich völlig bedenkenlos. Bei zu viel Kalium muss man immer aufpassen. Das macht auch was mit dem Herzen. Also wenn man jetzt bedenkenlos zu viel Kalium nimmt, kriegt man sogenannte Herzreizleitungsstörungen. Das heißt, das hat was mit dem Rhythmus und auch der Kontraktilität des Herzens zu tun. Also bei Kalium wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Magnesium, aber vielleicht hatte die Patientin auch relativ wenig Kalium, auch nicht gut fürs Herz. Magnesium halte ich für relativ bedenkenlos, aber ich kenne auch keine Daten zur Überdosierung. Aber wenn das in normaler Menge genommen wird, wahrscheinlich macht es das nicht. Man muss ja immer noch mal bedenken, bei all diesen Nahrungsergänzungsmitteln, der Körper reguliert auch die Aufnahme. Viel zu viel wird bei den meisten Sachen dann auch nicht aufgenommen. Ja, das muss man immer bedenken. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch noch mal was ein zu dem Cholesterin, was vorhin gefragt wurde. Man könnte ja denken, dass Frauen, die Cholesterinsenker nehmen, dann auch die entsprechenden Folgen hätten, zum Beispiel weniger Sexualsteroide bilden. Da gibt's aber tatsächlich eine Studie, das passiert nicht. Und das zeigt auch wieder, der Körper braucht zur Herstellung von Geschlechtshormonen einfach nur ein bisschen Cholesterin. Und dafür reicht's allemal. Und ich glaube, der Körper reguliert Aufnahme und dann auch Verwertung von diesen ganzen Zusatzstoffen schon ganz schön gut selber.
Ja, das sehe ich. Hatte ich vorhin im Fokus und ich habe es dann vergessen. Also
ja, ich
zu
auch.
Dem Cholesterin muss man sagen, der Körper stellt selbst Cholesterin her. Und das kann er wunderbar, sonst hätten alle Veganer zum Beispiel Probleme, die eben auf tierisches Cholesterin, weil das ist das Grundgerüst und nicht das pflanzliche, das gibt es natürlich auch noch, das geht. Wir brauchen keine Aufnahme von Cholesterin von außen. Ja, im gewissen Maße ist die ja auch nicht schädlich. Wie gesagt, Menschen reagieren sehr unterschiedlich. Bei manchen lohnt es sich, Cholesterin einzusparen. Andere profitieren nicht so stark, was die Cholesterinspiegel betrifft, wenn man die senken will. Das ist ein total guter Tipp. Und ja, auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln oder sie werden wieder ausgeschieden. Bisschen kritischer muss man das betrachten, glaube ich. Einerseits für fettlösliche Vitamine, da muss man natürlich gucken, weil die werden ja eher gespeichert. Für Vitamin D gibt es ganz große, nennen wir das, Toleranzgrenze quasi. Bei anderen sieht das schon ein bisschen anders aus. Und ja, vielleicht Selen kann man auch mal thematisieren, weil das ja manchmal auch so mitunter auch gehypt wird. Und da sind eben auch, das ist ja alles im Mikrogrammbereich, da sagt das Mikro ja schon, da ist es eben auch, da sind auch Überdosierungen natürlich schneller möglich. Ne? Und nicht wünschenswert, gibt es auch ein bisschen was in der Onkologie, in onkologischen Studien dazu. Genau, aber das sollte auch keine Ängste wecken. Ich glaube, die Nahrungsergänzungsmittel haben 2-3 Punkte. Das eine ist, entweder steckt zu wenig drin und die Frau fühlt sich jetzt ganz sicher, weil sie nimmt das doch. Der zweite Punkt ist, man nimmt mehrere Präparate ein, ja, und auch wenn in jedem gar nicht so super viel drin steckt, macht's die Kombination hinterher, weil man das Gefühl hat, oh, ja, nehme ich hiervon was und davon und das und es kann ja eigentlich gar nicht schädlich sein, ja. Dann kann ich eben doch mal Höchstgrenzen erreichen. Und das dritte ist eben einfach in der ärztlichen Diskussion die Wechselwirkung gegebenenfalls mit Medikamenten, ne? So, die sollte man halt auch, das sollte man einfach mal einmal gehört haben, dass man sowas in so einem, ich nenne es ja Aufklärungs-Anamnese-Gespräch, dass man auch daran denkt und nicht denkt, ach naja, das ist ja nichts anderes als Salat oder wie auch immer und das muss ich ja gar nicht besprechen.
Also, dass man, wenn man zum Arzt geht, auch immer noch mal sagt, was man an Vitamin D oder B12 oder sonst anderen Sachen
zu sich nimmt. Genau, was man einnimmt oder welche Dosierung. Oder am besten sagen wir immer, das ist aber bei uns in Studien, die Teilnehmer sollen die Packung mitbringen. Ja, weil man sich manchmal selbst schon nicht erinnert, wie hieß das nochmal und was steckte da so drin.
Eine Hörerin hat uns geschrieben, sie ist in der Menopause, hat beginnende Arthrose in den Fingern. Sie nimmt Hormone, dadurch ist es besser geworden. Jetzt ist aber ihre Frage, was kann sie langfristig tun? Hilft da auch die Ernährungsumstellung? Muss sie da auf bestimmte Ernährungsbestandteile achten gegen Arthrose?
Ja, bei der Arthrose spielen natürlich auch ein bisschen Entzündungsprozesse eine Rolle, ist aber nochmal anders als jetzt im rein rheumatischen Bereich. Also beide gehören ja zu dem großen Deckel, nenne ich das mal, der also im weitesten Sinne der Autoimmunerkrankung per se. Aber ja, es gibt immer wieder so kleine Beobachtungen oder auch Empfehlungen. Wir hatten das ja vorhin, glaube ich, am Rande auch schon mit dem Hinweis auf Curry oder irgendwelche Gewürze. Aber die Datenlage, ich finde, sie ist nicht so super gut dafür.
Und gut, bei der Arthrose spielt sonst, was wir auch hatten, natürlich auch deutliches Übergewicht eine Rolle. Ja, mehr Gewicht auf den Knochen, auf den Gelenken in dem Fall ja auch lagert, desto ungünstiger ist es natürlich. Aber es ist nicht so einfach. Und ich glaube, so ein Wunderhilfsmittel, was wir alle gerne hätten, um die Beschwerden einfach so loszuwerden, das gibt es, glaube ich, nicht im Ernährungsbereich. Man kann natürlich Sachen immer ausprobieren. Es gibt ja auch im ganzen Bereich den Hinweis, wer heilt, hat recht. Ne? Aber dennoch muss man immer, glaube ich, gucken, so ein bisschen, ja, es tummeln sich so viele Informationen im Internet und auch anderswo. Und wenn es so einfach wäre, das dadurch zu lösen, dann wäre es auch schon passiert.
Aber ich glaube, bei Arthrose geht es dann auch immer um diese anti-entzündliche Ernährung, über die wir ja schon gesprochen
hatten. Spielt auch eine Rolle, aber die Ursache ist nochmal eine andere, als wenn man jetzt eine rheumatoide Arthritis hat beispielsweise. Ja, das ist ein anderer Hintergrund nochmal, das nicht eins zu eins zu übersetzen. Und deswegen, glaube ich, ist die Datenlage da zur Ernährung nicht so gut aus meiner Sicht wie in der Rheumatherapie, wo das aber auch nur eine Begleittherapie ist, das muss man ganz klar sagen. Ne?
Claudia hört uns zu und hat Fragen. Sie ist Vegetarierin und isst auch wenig Käse und Joghurt. Welche anderen Lebensmittel sind günstig bei Osteoporose, wenn sie keinen Käse und Joghurt essen mag?
Also jetzt bezogen auf die Kalziumzufuhr. Kalzium ist auch, steckt auch, also klar gibt es kalziumreiches Mineralwasser, das wird extra so deklariert, ab einem bestimmten Kalziumgehalt pro Liter. Das nächste ist, bestimmte Gemüsesorten zum Beispiel sind auch eine gute Quelle. Das heißt zum Beispiel Brokkoli oder zum Beispiel Grünkohl, wir sind ja gerade in Hamburg, da passt das auch. Also es gibt auch tatsächlich auch Gemüsesorten, die zur Versorgung beitragen. Und dann haben wir natürlich heute auch einen Punkt, dass manchmal gar nicht mehr so sicher ist, gerade durch bestimmte Verarbeitung von Lebensmitteln wird da zum Beispiel auch schon Kalzium zugesetzt. Also ich spreche da so Themen an wie Sojamilch oder Hafermilch oder was es da alles so gibt. Und deswegen muss man da mal so ein bisschen drauf gucken, wenn man sowas verwendet, steckt da zum Beispiel Kalzium auch drin. Ne? Das ist nicht selten der Fall. Es gibt auch Orangensäfte zum Beispiel, die mit Kalzium angereichert sind.
Dann haben gleich zwei Hörerinnen geschrieben, das passt insofern gut zur Ernährung, weil die beobachten bei sich massiv Blähungen, zum Teil auch Reflux, Sodbrennen. Gibt es da Erkenntnisse, dass in den Wechseljahren sich irgendwie die Ernährung irgendwie verändert und da mehr Probleme macht oder dass auch das Mikrobiom sich sozusagen verändert, es dann mehr Blähungen gibt oder auch Sodbrennen?
Das Mikrobiom ist natürlich immer Veränderungen unterworfen, weil es durch ganz viele Faktoren beeinflusst wird. Übrigens auch durch Bewegung, das wird häufig vergessen, durch Medikamente zum Beispiel. In der Regel leider nicht in die günstige Richtung. Das könnte auch eine Begründung mit sein. Mehr Medikamente, mehr andere Dinge, dadurch auch Beeinflussung des Mikrobioms. Es gibt auch gewisse Alterungen. Das Mikrobiom ist noch ein großes Forschungsfeld. Wir haben Wissen einiges, aber beileibe noch nicht genug. Ganz oft gelingt es uns auch, die Zusammensetzung des Mikrobioms durch Ernährung zu verändern. Aber leider macht es nicht so viel, nicht immer viel dann an der Veränderung der Beschwerden. Es gibt auch Hinweise darauf, dass eben die Stoffwechselprozesse, Verdauung sich verlangsamen, dass das auch zum Beispiel ein Einflussfaktor sein kann. Vielleicht sitzt man auch mehr, weil die Bewegung nachlässt. Also ich glaube, es gibt verschiedene Punkte, die man da berücksichtigen muss. Aber dazu müsste man aus meiner Sicht eine bessere Anamnese machen, Beratungsgespräch, um wirklich zu wissen, was wird jetzt zum Beispiel tatsächlich gegessen? Das ist immer ein bisschen schwierig, nur aus so einer Kurzschilderung, was aber auch nicht anders möglich ist jetzt hier, das ist mir schon klar.
Es gibt tatsächlich Untersuchungen, dass sich das Mikrobiom durch den Östrogenmangel verändert. Ich bin aber immer sehr vorsichtig, weil ich auch immer wieder von Patienten erzählt bekomme, die kriegen dann irgendwelche Probiotika, die angeblich das alles retten sollen. Und ihr merkt schon an meiner Stimme, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil es gibt gar keine guten Untersuchungen dazu. Also Untersuchung hieße so, wir setzen jetzt ein bestimmtes Probiotikum bei einer bestimmten Zusammensetzung der Darmbakterien. Also das Mikrobiom ist ja im Grunde genommen, also das Darmmikrobiom, letztlich die Vielzahl von Bakterien, die uns in unserem Darm sind. Und das sind mehrere Kilo, wenn man die zusammennimmt. Also das ist wirklich eine unglaubliche Menge. Und wie man die tatsächlich beeinflussen kann. Ich finde, dafür ist die Datenlage wirklich noch nicht so richtig toll. Wir wissen, dass es Beeinflussung gibt und wir wissen auch, dass das Mikrobiom eine enorme Rolle spielt, auch beim Gewicht. Also es gibt zum Beispiel so Untersuchungen, ich glaube an Mäusen, wo man das Mikrobiom, wo man sozusagen die Darmbakterien von dicken Mäusen und dünnen Mäusen vertauscht hat. Ich verkürze es jetzt stark und plötzlich wurden die dicken Mäuse dünn und umgekehrt. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben in der Forschung, aber ich glaube, wir sind da eben tatsächlich erst am Anfang.
Ja, das würde ich sofort so unterschreiben. Und es ist aber trotzdem ein Bereich, wo vielfach schon Dinge empfohlen werden, eben diese Probiotika, die entweder die Bakterien enthalten, die man dann schluckt und die idealerweise hoffentlich da landen, wo sie landen sollen, oder Präbiotika, das sind alle letztendlich so eine Art von Ballaststoffkonzentraten, wie man will, also das Futter für die Bakterien so, um die anzufüttern. Und ich halte das auch für einen Bereich, der vielversprechend ist, weil man einfach sieht, mit oder ohne Erkrankung ist das Mikrobiom anders und daraus leitet man natürlich ab, weil das so anders aussieht, muss ich das halt dahin kriegen. Und tatsächlich gebe ich dir recht, dieser Stuhltransfer, da gibt es ganz gute Daten, aber ich transferiere natürlich mit dem Stuhl nicht nur die günstigen Effekte, dass ich jetzt plötzlich vielleicht schlanker werde, sondern vielleicht auch andere Erkrankungen, andere Risikofaktoren, das wissen wir alle nicht. Deswegen ist das auch noch nicht zu so einem Massenphänomen geworden. Aber es ist ein total spannender Bereich, der aus meiner Sicht aktuell bis auf wenige Ausnahmen absolut eher in den Bereich der Forschung gehört. Und da müssen wir einfach hin. Das wird uns durch künstliche Intelligenz, wir haben ja auch viele Sachen, die bei uns im klinischen Forschungsbereich laufen, zu gucken. Wir wissen, dass Menschen zum Beispiel, weil wir ja über Ernährung sprechen, auf ein und dieselbe Testmahlzeit, also Frau Meier und Frau Müller, gleich alt, gerne auch gleich schwer und vieles ähnlich. Und beide bekommen eine Testmahlzeit und der Blutzuckerspiegel steigt bei Frau Meier viel stärker als bei Frau Müller, wie auch immer an. Und das hat auch viel damit zu tun. Aber wir sind noch nicht weit genug. Und da wird uns mal eines Tages künstliche Intelligenz helfen. Die läuft schon. Wenn man ganz viele Parameter reingibt, das war ja auch der Beginn des Podcasts, verschiedene Faktoren, wie was für ein Schlafverhalten habe ich, wie ernähre ich mich, wie ist mein Bewegungsverhalten, was für Risikofaktoren habe ich in der Familienamnese, also auch genetische Faktoren. Und Blutzuckerspiegel, Blutdruckwerte, Cholesterinprofil. Und ganz am Ende kommt dann was bei raus. Wie wäre denn jetzt vielleicht meine Ernährung besser oder von mir aus auch meine Bewegung? So. Und das ist aber die Zukunft.
Aber weil Sie vorhin gesagt haben, ich fand das ganz interessant, man müsste dann wissen, was essen die Frauen und wann essen sie was und dass man dann vielleicht bestimmte Sachen mal weglässt. Ja. Oder die Einhörerin schrieb ja auch, vor allem nachts hat sie so extreme Blähungen. Ist jetzt auch die Frage, wann isst sie die letzte Mahlzeit und was isst sie dann? Ne?
Ja, genau, solche Sachen spielen da rein. Und wenn ich liege, gehen ja auch nicht so gut Gase ab quasi, weil ich mich nicht bewege und so. Aber das ist eben ein bisschen komplexer. Und da hat man ja wie so klassisch Protokollen, aber das sind eher so Suchprotokolle, wo man dann ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Das ist leider manchmal eben nicht so einfach jetzt hier im Hörfunk zu beantworten, aber das gilt ja auch für andere, aber das ist ganz klar, da muss man.
An wen könnte ich mich da wenden? Zu wem gehe ich, wenn ich solche Probleme habe?
Also immer eine Kontaktperson ist natürlich die betreuende Ärztin, Arzt, Gynäkologin, Gynäkologe zum Beispiel oder Hausärzt.
Aber die kennen sich vielleicht nicht so gut mit Ernährung aus.
Und wenn die sich nicht so gut, genau. Aber jetzt kommt's, jetzt kommt der Punkt. Je nachdem, was für Erkrankungen vielleicht auch schon vorliegen, brauche ich eine ärztliche Überweisung um eine Ernährungstherapie. Wenn es präventiv ist, kann ich es auch anders nutzen. Wenn es therapeutisch ist, brauche ich eigentlich eine Überweisung und die muss von der behandelten Ärztin, dem behandelten Arzt ausgestellt werden. Und dann sollte ich mir jemanden suchen, der erstens als Ernährungsfachkraft zertifiziert ist. Das sind all die, die bei den Fachgesellschaften registriert sind und von den Kranken oder bei den Krankenkassen. Und ich bräuchte jemanden, der nicht irgendwelche Themen bedient, sondern einen Schwerpunkt hat im Bereich, ich nenne es jetzt mal gastrointestinal, also Magen-Darm-Bereich, ja, der da die Person, die viele Patientinnen täglich sieht, so. Das wäre dann, da würde ich immer ein Augenmerk drauf richten, weil die einfach großen Erfahrungsschatz dann noch haben.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir sind diesmal wieder ein bisschen länger geworden, aber ich denke, das Thema Ernährung, es gibt auch wirklich extrem viel zu besprechen. Und vielleicht ist die ein oder andere Hörerin heute mit ein paar Anregungen rausgegangen, vielleicht auch mit ein paar guten Vorsätzen. Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Professor Cyriax, dass Sie sich die Zeit genommen haben, all unsere Fragen beantwortet haben. Und danke natürlich auch an Sie, Katrin Schaurich.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke, Birgit.
War super, ne?
Ja.
Danke dir, ne? Und Ihnen auch.
Ja,
alles klar.
Danke.
Ja,
tschüss.
Tschüss.
Ne? Tschüss.
Tschüss. Tja, und das war wie immer eine geballte Ladung an Informationen. Ihr könnt die wichtigsten Infos, Fakten und Zitate auch nochmal nachlesen bei unseren Kolleginnen von Brisant. Den Link findet ihr bei uns in den Shownotes. Und an dieser Stelle möchte ich euch den Podcast meiner Kollegin Anne mit Doc Esser ans Herz legen. Anne ist nämlich aufgefallen, dass es einen krassen Unterschied gibt, ob man einen Jungsgeburtstag oder einen Mädchengeburtstag feiert. Die einen basteln leise und die anderen sind nur in Action. Warum das so ist und was die Hormone damit zu tun haben, dieser Frage gehen Anne und Doc Esser in ihrem Podcast Frag dich fit nach. Pubertät und Co., was machen Hormone bei Mann und Frau, ist der Titel dieser Folge, zu hören über die App der ARD Audiothek. Und in 2 Wochen sprechen wir hier bei Hormongesteuert über die Phytotherapie in der Frauenmedizin. Denn viele von euch wollen oder können keine Hormone nehmen und sie fragen uns, ob sie es nicht mit was Pflanzlichem probieren können. Wir sprechen über Phytohormone, die Kraft der Pflanzen und den Unterschied zwischen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Wir haben eine tolle Expertin dazu eingeladen, die nicht nur alles über Pflanzenwirkstoffe weiß, sondern auch als Pharmakologin Medikamente für Frauen mitentwickelt hat. Wir freuen uns, wenn ihr uns hört, wenn ihr uns folgt und lasst gerne auch eine Bewertung für uns da. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern, Partnerinnen und Partner. Ihr könnt uns auch weiterhin gern schreiben an hormongesteuert@mdraktuell.de. Hormongesteuert hört ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo man Podcasts hören kann.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudich.